Hallo und herzlich willkommen zum Transginger Tea Podcast, dem Podcast-Format, in dem ich, Mine Wenzel, Ingwertee trinke und über Trans- und Non-Binary-Themen spreche, bis die Tasse leer ist. Und nachdem ich meinen schön eingeübten Satz, den ich mittlerweile auswendig kann und wie vom Band abgefeuert aussprechen kann, ausgesprochen habe, fällt mir nicht mehr ein, was ich weiter sagen soll. Großartig. Das ist Professionalität. Ich trinke gerade Ingwertee, den mein Mitbewohner gemacht hat. Und der ist scharf. Kalt, aber scharf. Warum ist der kalt? Warum trinke ich keinen frischen Ingwertee? Nun, das liegt erstens daran, dass ich die Intros und Outros meistens ja nach den eigentlichen Aufnahmen der Episoden aufnehme, weil ich in den Intros und Outros ja über die Episode spreche und ich mir deswegen auch immer vornehme, erst dann die Intros und Outros aufzunehmen, wenn ich auch was über die Episoden sagen kann. Also folglich ergibt es Sinn, wenn ich die Episoden schon vorher aufgenommen habe. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon denken können. Deswegen ist das völlig sinnlos und sinnfrei, dass ich das gerade erzähle. Aber für die heutige Episode, worauf ich hinaus wollte, das war der Punkt. Deswegen trinke ich normalerweise bei der Aufnahme der Intros und Outros keinen Tee mehr, weil das nur noch ein fixes Mikrofon hin aufnehmen ist, im Gegensatz zu den eigentlichen Episoden, in denen ich ja wirklich lange sitze. Für die heutige Episode muss allerdings das Ingwer-Tee-Trinken nachgeholt werden, denn in dem Moment, in dem die Aufnahme entstanden ist, hatte ich keinen bei mir. Deswegen muss ich das jetzt machen, damit Ingwertee vorkommt. Ingwertee ist Pflicht. Warum gab es keinen Ingwertee? Das hat eine Bewandtnis, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich war in Essen und in Essen kennen die Leute keinen Ingwertee. Nee, Quatsch. Ich war in Essen auf dem Feminist Futures Festival und habe dort mit anderen Personen auf einem Panel gesprochen. Und dieses Panel bzw. diese Diskussion, wie auch immer Mensch das jetzt nennen möchte, habe ich aufgenommen und für die heutige Episode zur Verfügung gestellt. Das heißt, diejenigen von euch, die nicht auf dem Feminist Futures Festival waren, die haben jetzt die Möglichkeit, quasi einmal live mit dabei zu sein, mit allen Hintergrundgeräuschen, Lachen, Schniefern, Hustern aus dem Publikum, denn die ließen sich bei dieser Aufnahme leider nicht vermeiden. Dafür hat diese Aufnahme viel mehr Realness und viel weniger Studioatmosphäre und Künstlichkeit, sofern eins überhaupt von Studioatmosphäre bei meinen bisherigen Episoden sprechen mag. Ich erinnere an der Stelle an die Episode in meiner Küche mit Jo mit dem Brummen des Kühlschranks im Hintergrund. Tolle Studioatmosphäre. Aber Feminist Futures Festival, was war das? Was ist das? Mit wem warst du da auf dem Panel? Worum ging's? Was ist da los? Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, das Feminist Futures Festival hat im September stattgefunden und war ein großes, bundesweites feministisches Festival, ausgerichtet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das erste seiner Art von der Rosa-Lux und vor allem das erste seiner Art in dieser Größe in Deutschland. Das war beeindruckend. Ich habe jetzt nicht mehr auf den Ketten, wie jetzt die eigentlichen Zahlen waren. Zwischenzeitlich hieß es irgendwas mit 1500 GästInnen. Und das ist natürlich eine immense Zahl. Das ist ziemlich groß. Und auf diesem Festival gab es einen Slot oder gab es zwei Slots, die auch dem Thema Trans gewidmet waren oder die explizit dem Thema Trans gewidmet waren, die maßgeblich von der Politikerin und Aktivistin Lia Becker organisiert wurden. Und Lia hatte mich angeschrieben, mich und andere angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, auf dem Festival mit dabei zu sein. Da habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und es gab dann auf dem Festival zwei Veranstaltungen mit dem Transfokus. Die eine war einfach erstmal nur für Trans-Non-Binary-Leute ein Vernetzungstreffen, ein empowerndes Vernetzungstreffen, in dem wir quasi erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit für uns gefunden haben, angefangen haben zu quatschen und klar, so ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es war, so ein anderthalbstündiges Treffen. Leute sehen sich zum ersten Mal. Ist jetzt noch nicht die große Vernetzung, die da stattfindet, aber das war so quasi der Rahmen, um damit anzufangen und das dann im Laufe des Festivals vielleicht auch weiterzutreiben. Der zweite Teil war dann besagtes Panel. Bei dem Panel ging es dann tatsächlich eher um den Punkt der Außenwirksamkeit. Also das war dann offen für alle Gästinnen des Festivals. War auch ganz gut besucht, das muss ich echt sagen. Also wirklich ein knackevoller Raum. Und da ging es halt tatsächlich um Sichtbarkeit, um die Frage, was bedeutet Feminismus aus Transperspektive? Wie das Festival gezeigt hat und wie es derzeit einfach der Fall ist, ist Feminismus oder sind viele Feminismen cis-weiblich geprägt? Und darum ging es eben in dem Panel, einmal zu schauen, was sind aktuelle Belange im Transaktivismus, was sind aktuelle Perspektiven von Transpersonen, was ist gerade auf der politischen Agenda. Und klar, viel ist erstmal Grundlegendes. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die das jetzt hören und die Aufnahme vom Panel hören, sagen, okay, das weiß ich schon oder das sind jetzt für mich keine neuen Sachen. Das definitiv, aber ich hatte den Eindruck, dass, und ich habe auch das Feedback bekommen, dass die Dinge, die wir gesagt haben, für die Leute zum Teil eben doch neu waren. Und dass es deswegen echt gut war, das auch wirklich so von der Pike auf aufzuziehen und wirklich ganz grundlegend einmal aufzuziehen, was sind aktuelle Kämpfe, was sind aktuelle Debatten. Und klar, das ist nur ein Startpunkt. Und da ich habe derzeit wahnsinnig viele Fragen im Kopf, die sich daraus ergeben haben. Ganz prominent beispielsweise die Frage, die Perspektive von Trans oder die transspezifische Perspektive auf Arbeit und eine transfeministische Kapitalismuskritik wirklich spezifisch auszuexerzieren. Also ich denke da an solche Sachen wie aufgrund einer ICD-10 F64.0 Diagnose, also eine Transsexualismus-Diagnose, dann die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von einer psychischen Krankheit, die diagnostiziert ist, bescheinigt zu bekommen. Solche Sachen, die halt mit Arbeit und Kapitalismus einhergehen und da einfach tatsächlich ein bisschen methodisch tiefer ranzugehen oder das mehr auszudifferenzieren. Dazu sind wir auf diesem Panel nicht gekommen. Aber ich glaube, das Panel war trotzdem wahnsinnig gut. Also die Leute waren sehr begeistert, der Applaus war laut und lang und wir haben durchgehend gutes Feedback bekommen. Und wie gesagt, mal schauen, was aus der weitergehenden Vernetzung hervorgeht. Und mal schauen, was da dabei noch passiert. Ich möchte mich an der Stelle auch ganz gerne bedanken bei meinen MitrednerInnen, beziehungsweise bei den Leuten. Ich war ja nicht alleine auf dem Panel, ich war ja nur ein Teil der Gruppe bei den Leuten, die da waren. Das waren Maja Tegeler aus Bremen, Lia Becker, von der ich schon sprach, aus Berlin, Zoe aus Wien und Choco auch aus Berlin. Und natürlich auch noch in Abwesenheit Maja aka Jugo deines Vertrauens. Einige werden Jugo deines Vertrauens auch kennen von Instagram. Macht tolle Inhalte und großartigen Input zu Antirassismus und der Lebenslage von Rumänia in Deutschland. Ich schätze deinen Input sehr und ja, also wie gesagt, wir haben ja auch zu dem Zeitpunkt geschrieben, falls du das jetzt gerade hörst. Schade, dass du nicht da warst. Ich glaube, es wäre super cool gewesen, wenn du da gewesen wärst. Und ich glaube, das wäre eine echte Bereicherung gewesen. Und deswegen hier auch nochmal das Shoutout an dich, für dich, beziehungsweise vor allem an die Leute, die das Ganze hier hören. Schaut mal auf Instagram vorbei, bei Jugo deines Vertrauens. Maja macht großartige Sachen. Also sind schöne Dinge dabei. Ja, bevor ich jetzt hier viel weiter schwafel, vielleicht nur noch einmal kurz die Dinge, die aufgrund dessen, dass die Aufnahme schon fertig ist, in der Episode nicht vorkommen werden. Ich komme heute aus Hamburg. Ich habe ja schon gesagt, dass die Episode hier wahrscheinlich später online gehen wird. Das wird sie. Auch aus dem Grund, weil ich jetzt noch nicht, also am Sonntag, dem 13., was das eigentliche Upload-Datum wäre, jetzt habe ich noch nicht alle kompletten Zusagen zusammen. Deswegen, ich lade die Folge erst hoch, wenn ich von allen das Go habe, dass das Ganze im Internet landen darf. Da läuft wer durch die Küche. Ich weiß gar nicht, ob Mensch das hört. Ich rede jetzt einfach weiter. Wenn es in der Aufnahme ist, dann stört es mich auch nicht. Dann müsst ihr damit klarkommen. Wie gesagt, Studioqualität. Hashtag Studioqualität. Genau, ich komme heute aus Hamburg. Das ist auch einer der Gründe, warum die Episode heute noch nicht online geht, weil ich tatsächlich einfach den ganzen Tag über unterwegs war und und ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Ich nehme das jetzt erst auf, jetzt ist irgendwie so 8:30 und ich weiß nicht, ob ich dann fertig geschnitten habe und so. Also ich hoffe, ich bin dann im Laufe der kommenden Woche dann in der Lage, das schon hochzuladen. Denn ich war in Hamburg beim Salon Quirtronique, eingeladen von Céline Bouvard. Der Salon Quirtronique ist eine Techno- bzw. eine elektronische Musikveranstaltung, bei dem es darum geht, Trans-Sichtbarkeit hinter den DJ-Decks darzustellen. Ins Leben gerufen von Céline Bouvard, eine Hamburger Trans-DJ, die super sweet und super sympathisch und sehr, sehr herzig ist. Und sie hatte mich auf Instagram gefunden über den Hashtag TransDJ und hatte mich dann angeschrieben und mich gefragt, ob ich zum Salon Quirtronique kommen möchte. Das war jetzt mittlerweile die vierte Ausgabe dieser Reihe und die erste Ausgabe, die auf Kampnagel lief. Also wer Kampnagel nicht kennt, ist eines der größten deutschen freien Kulturhäuser bzw. freien Kulturstätten mit einem breiten Angebot von freiem Theater über Konzerte, über Performances, über weiß der Geier was alles, Ausstellungen, Happenings, Festivals, die ganze Bandbreite. Kampnagel ist groß, ist renommiert und deswegen war das schon ein bisschen was Besonderes, mal auf Kampnagel gespielt zu haben. Klar, es waren nicht mega viele Leute da, weil das war halt die erste Ausgabe der Reihe auf Kampnagel mit starker Konkurrenzveranstaltung von einem lesbisch-schwulen Filmfest, was gleichzeitig seine Eröffnungsparty oder Abschlussparty oder so gefeiert hat. Aber die Leute, die da waren, waren sehr sweet und sympathisch und das hat ziemlich viel Bock gemacht. Es war eine großartige Stimmung. Das war generell ein sehr, sehr großartiger Abend. Aber damit war auch mein Wochenende gut gefüllt, denn ich bin gestern am Samstag 5.30 Uhr aufgestanden. Denn gestern haben sich die Schlau-Verbände in Gesamtniedersachsen getroffen. Schlau ist das Aufklärungsprojekt, in dem ich ehrenamtlich arbeite, das eben Schulworkshops gibt zu LGBTQIA+-Lebensweisen, zu geschlechtlicher Identität und sexueller Identität und Vielfalt. Das sind mehrere einzelne lokale Vereine, die aber eben geteilte Qualitätsstandards haben, sich deswegen immer wieder treffen, ihre eigenen Methoden kritisch hinterfragen, sich zusammensetzen und schauen, okay, was ist gerade irgendwie tagesaktuell angesagt. So, dafür ist die Landesvernetzung da, die gestern stattgefunden hat. Und auf dieser Landesvernetzung gibt es dann auch immer Inputs, thematische. Und ich habe einen dieser Inputs gestaltet. Ich habe einen Vortrag gehalten über Oppositional Sexism und die institutionalisierte Benachteiligung von Trans- und Interpersonen als Beispiele für Oppositional Sexism. Ich bin am Überlegen, ob ich es irgendwann mal nochmal zu einer Podcast-Episode mache, denn das Thema ist sehr spannend und es ist so ein bisschen die der Gesellschaft zugrunde liegende Idee der Zweigeschlechtlichkeit. Muss mal so ganz grob zu umreißen. Das ist Oppositional Sexism. Darüber habe ich einen Vortrag gehalten und eben auch darüber gesprochen, inwiefern das beispielsweise mit anderen Formen von Queerfeindlichkeit bzw. patriarchaler Gewalt zusammenhängt und eben nicht nur mit explizit Transfeindlichkeit. Denn Oppositional Sexism ist keine Transfeindlichkeit. Aber bevor ich daraus jetzt tatsächlich eine eigene Episode mache, belasse ich es erstmal dabei. Gestern 5.30 Uhr aufgestanden für diesen Vortrag gehalten, zu dem ich schon mit Platten und Plattentasche und dem Gepäck für Hamburg angereist bin. Und dann bin ich in den Zug gestiegen und bin weiter nach Hamburg gefahren, um dort anzukommen in ein Hotel. Ja, das wurde mir gesponsert von Kampnagel, das war ziemlich großartig. Hashtag DJ Live, um dort dann anzukommen, meine Sachen abzuwerfen und eigentlich gleich wieder weiterzufahren oder weiterzulaufen. Ich bin gelaufen, das war keine Strecke, die ich gefahren bin. Vom Hotel nach Kampnagel waren es nur 10 Minuten und habe dann dort gestern Abend noch gespielt und nach so 3-4 Stunden Schlaf war ich dann wieder auf den Beinen, um wieder nach Hildesheim zurückzufahren. Also volles Programm an diesem Wochenende. Das ist der Grund, warum die Episode auch noch nicht fertig ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Oh mein Gott, Schwafelmine. Also wenn ich das richtig sehe, habe ich jetzt schon eine halbe Episode zusammen mit dem, was ich jetzt gerade gequasselt habe. Deswegen mache ich jetzt den Schlussstrich, sage, wir hören uns im Outro wieder. Ihr hört mich ansonsten als Vergangenheitsmine, die ich ja sowieso bin, wenn ihr diese Episode hört, aber Metaphysik und so. Ihr hört mich jetzt gleich nach der Musik wieder aus Essen mit den anderen auf dem Panel des Feminist Futures Festivals. Und dann melde ich mich im Outro wieder. Viel Spaß.
Transfeministisch und intersektional. Bevor ich was zum Format sage, so ein paar organisatorische Sachen. Does anybody need English translation? Espanol? Okay, quelqu'un a besoin de traduction français? Okay, super. Wir haben noch andere, also genau, die Frage ist so ein bisschen, wir haben mit diesem Raum mit der Luft nicht so gute Erfahrungen gemacht und unser Vorschlag, die Tür erstmal offen zu behalten. Und sagt uns bitte vielleicht einfach die Menschen, die in Tür näher sitzen, wenn sie uns nicht mehr verstehen und die Menschen dort, wenn sie ersticken.
Also bevor sie ersticken.
Bitte davor, ja.
Wir haben zwei andere organisatorische Sachen, wenn, also uns ist wichtig, irgendwie, wenn Leute sich unwohl fühlen oder wenn es irgendwie Störungen gibt, meldet euch bitte so, dann versuchen wir da schnell darauf zu reagieren, also so. Und wenn ihr einen Begriff nicht versteht oder einen Kürzer nicht versteht, weil wir, dann gibt es dieses Zeichen, das ist das Lexikon L. Und das ist quasi dann so ein bisschen der Impuls an die Leute, die hier dann sitzen, zu erklären, was denn dieser Begriff ist, den Sie da gerade verwendet haben, oder dieses Kürzel. Genau, dann würde Lia was zu den Menschen sagen, die sich hier versammelt haben.
Beziehungsweise ich würde einfach sagen, wir machen so eine kurze Runde, weil es ja besser ist, wenn alle sprechen. Genau, also mein Name ist Lia, Lia Becker, ich wohne in Berlin und arbeite bei der Linken, also bei der Linkspartei und bin aber darüber hinaus eben zu so Themen Transfeminismus und Klasse aktiv.
Okay. Maja Tegeler aus Bremen, in der Linksfraktion, aber auch aktiv bei Transrecht e.V. und dem CSD Bremen und arbeite relativ viel zu Care-Arbeit, aber auch Queer und Frauen. Da kommen wir später noch drauf zurück.
Ich bin Mine Wenzel. Ich arbeite in Hannover, im Andersraum Hannover. Das ist ein queeres Zentrum in dem Projekt LSBTI Gesundheit und Transberatung. Und ich bin darüber hinaus auch noch selbst sehr viel graswurzelaktivistisch unterwegs. Bin, wie schon angekündigt, die Produzentin des Trans-Ginger-Tea-Podcast und bin und Claudia als Musikerin und DJ unterwegs und mache verschiedene Dinge.
Ich bin Zoe. Ah, Pronomen haben wir gar nicht gesagt, ne?
Ha!
Sie oder X als Pronomen. Ich mache in Wien Aktivismus in so Trans-Kontexten. Und beschäftige mich viel gerade mit Erwerbsarbeit und Trans. Und ja.
Ich bin Choco, meine Pronomen sind Day und Dessen und ich wohne in Berlin. Werde jetzt hoffentlich, wenn die Kooperationen passen, mich an der Charité ein bisschen mehr mit so den Trans-Inhalten in den Medizinvorlesungen beschäftigen, auseinandersetzen und hoffentlich revolutionieren. Und mache ansonsten Körpertherapie.
Ja. Vielleicht noch zu anderen Pronomen?
Ja, mein Pronomen ist sie mit Stern dahinter oder im Englischen they.
Sie.
Genau, wer auf dem Podium jetzt nicht sitzt, ist Maja Bogojevic. Maja stand im Programm und da gab es Probleme mit der Deutschen Bahn in der Anreise und das ist so ein bisschen problematisch und schade quasi, weil wir jetzt keine explizite antirassistische und BIPOC-Position auf dem Podium haben. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir es entschieden haben, so ein offeneres Format jetzt auch zu machen. Genau. Also vielleicht ist es eine Perspektive, die immer so ein bisschen mitgedacht werden muss. Dann verabschiede ich mich mal, dann gibt es einen Stuhl frei und der kann inhaltlich weitermachen.
Ja, okay, also ich sage nur so ein paar einleitende Worte, weil es ja ganz unterschiedliche Erwartungen vielleicht auch gibt an so eine Veranstaltung und einfach so ein bisschen transparent machen wollte, was so ein bisschen die Ideen dafür war. Wir sind ja hier auf dem Festival und die Idee war auch, oder die erste Idee war vor allen Dingen irgendwie eine Veranstaltung zu machen, explizite Veranstaltung zu machen, wo trans- und transfeministische Perspektiven quasi das Hauptthema sind. Und es auch einfach auf diesem Festival sichtbar ist. Es gibt viele Veranstaltungen, wo das ein bisschen dabei ist. Und es ist, glaube ich, schon ein total großer Fortschritt, wenn wir an breite linke Festivals denken, linke feministische Festivals, wo es eben leider so ist, dass halt eben also queere Perspektiven, nicht heterosexuelle Perspektiven insgesamt natürlich häufig zu kurz kommen, aber gerade Transperspektiven und spezifisch nochmal Perspektiven auch von transfemininen Personen halt selten eine große Rolle spielen. Und deswegen dachten wir, wir machen sozusagen hier so eine Veranstaltung ins Festival rein. Es gab nachmittags ein Vernetzungstreffen für trans- und nicht-binäre Personen, wo auch einige da waren. Ich weiß gar nicht wie viele, circa knapp 20, oder? Genau, knapp 20. Da sind sozusagen unsere reichhaltigen Ergebnisse, haben wir da vorne mal etwas improvisiert dargestellt. Das sollte eigentlich so ein bisschen die Idee sein, noch bei einem größeren Setting quasi Sachen hochzuhalten, wie sich feministische Kontexte verändern wollen. Hat dann nicht so ganz geklappt, aber genau, das wird sicherlich hier in der Diskussion nochmal eine Rolle spielen. So, das heißt also überhaupt erstmal auf dem Festival eine Sichtbarkeit zu schaffen. Naja, es geht halt auch ein bisschen darum, überhaupt Awareness, Problembewusstsein, Kritik zu formulieren, jetzt nicht in Bezug auf das Festival, sondern auf gesellschaftliche Verhältnisse, die das Leben von Transpersonen eben prägen, häufig prekär machen, die dazu führen, dass wir kämpfen müssen. Und da haben wir sozusagen so verschiedene Themen, die wir so ein bisschen anschneiden wollen. Mine wird was sagen zum allgemein zu kämpfen gegen Pathologisierung, also gegen die Zuschreibung an Transpersonen, dass sie eben nicht normal, krank, dass trans unnatürlich sei und so weiter und so fort. Ihr wisst das alles. Maya wird was sagen zum Thema Trans im Care und auch vielleicht ein bisschen an der Schnittstelle zu Gesundheitsfragen. Und da wird auch Schoko noch was zu sagen. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob es sozusagen so sinnvoll ist, jetzt so eine große Einleitung dann noch darüber hinausgehend zu machen. Wir hatten uns ein paar Sachen überlegt, die wir sagen wollten. Ich sage vielleicht nur die Hälfte davon, weil ich so ein bisschen, das vielleicht so ein bisschen annahmemäßig oder so, aber wenn ich euch alle so anschaue, seht ihr nicht so aus, als ob ihr euch jetzt noch nie mit dem Thema beschäftigt hättet. Einfach vielleicht so ein paar Sätze noch am Anfang. Also ein ganz guter Einstieg ist vielleicht der Spruch, also das erste Geschlecht ist eben bei der Geburt, das ist kostenfrei, danach wird es nicht nur ziemlich teuer, sondern insgesamt ist Geschlecht einfach viel mit Gewalt verbunden. Und das in einer Gesellschaft, die eben durch Zweigeschlechtlichkeit geprägt ist, die durch Rassismus geprägt ist, die durch Sexismus geprägt ist, durch Heteronormativität und diese Verhältnisse sich eben überlagern und das Leben von Transpersonen aus ganz unterschiedlichen Positionen heraus prekär machen und uns dazu bringen, kämpfen zu müssen im Alltag. Diese Kämpfe sind aus unserer Sicht in linken Diskussionen und zum Teil auch in feministischen Diskussionen immer noch viel zu unsichtbar und viel zu wenig anerkannt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die Auseinandersetzung um die Abschaffung oder auch in einem ersten Schritt irgendwie Verbesserungen, Reformen an diesen Sondergesetzen, die sozusagen das Leben von Transpersonen prägen, also unter anderem das Personenstandsgesetz und das sogenannte Transsexuellengesetz, dass eben diese Kämpfe, die sich häufig auf einer Ebene von rechtlichem Aktivismus stattfinden, aber nicht nur auf der Ebene, dass diese Kämpfe eben ganz selten als wichtige linke feministische Kämpfe sozusagen angesehen werden. Für uns ist es auch ein bisschen erstaunlich und schade gewesen, dass sozusagen jetzt auf einem Festival wie diesem, wo auch ganz, ganz viele unterschiedliche Frauen, queere Menschen, andere Menschen zusammenkommen und an vielen verschiedenen super interessanten Themen quasi arbeiten, so eine aktuelle Auseinandersetzung um die Reform des Personenstandsgesetzes und die sogenannte dritte Option, wo wirklich halt massive Auseinandersetzungen stattgefunden haben, von Transpersonen und anderen und Verbündeten geführt, die ganz aktuell sind, also aus den letzten Monaten sozusagen keine Rolle spielen und auch nicht der Versuch unternommen wurde, beispielsweise Perspektiven wie Kampf gegen Paragraph 218, was ja auch eine Frage von sexueller und geschlechtlicher Selbstbestimmung ist, eben zu verknüpfen mit diesen Themen. Das ist schade. Aber auch sozusagen ein Symptom dafür. Darüber hinaus geht es uns aber auch darum, die Perspektiven zu erweitern. Und das sage ich jetzt so ein bisschen von meiner Sicht auch aus, dass es eben nicht bei Trans nur um Auseinandersetzungen um unsere geschlechtlichen Lebensweisen geht, sondern um das ganze Leben, also die Art und Weise, wie wir eigentlich arbeiten, wie wir im Alltag leben, wie Arbeit organisiert ist in der Gesellschaft, auch Care-Arbeit, wie Wohnen organisiert ist, wie Gesundheitsversorgung ist und so weiter und so fort, wie das Aufenthaltsrecht, wie die Nation quasi Menschen ausschließt, dazu führt, dass Menschen an den Außengrenzen Europas sterben, dass viele viele trans- und nicht-binäre Menschen, die auf der Flucht sind, nicht in Europa ankommen, dass Menschen, die hierher kommen und keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, keinen Zugang haben zu den Prozessen von rechtlicher Transition, also ihren Personenstand ändern zu können, keinen Zugang haben, häufig keinen Zugang haben zu trans- spezifischer Gesundheitsversorgung. Also all diese Fragen müssen sozusagen im Zentrum stehen, wenn es darum geht, transfeministische Perspektiven zu formulieren. Ja, so viel sozusagen zu dem inhaltlichen Einstieg und gedacht so ein bisschen in die Frage von Kämpfen gegen Pathologisierung und für geschlechtliche Selbstbestimmung einzusteigen. Deswegen gebe ich dir das Wort. Mhm.
Um zu wissen, wie weiträumig ich das machen muss, einmal so die Frage, wenn jetzt ein Großteil von euch sagt, wir sind da nicht komplett im Bilde, dann würde ich einen etwas detaillierteren Abriss zu Paragraph 45b und zum sogenannten transsexuellen Gesetz machen, also zu den aktuellen Gegebenheiten der Personenstandsänderung. Ja? Ja. Alles klar. Also Personenstandsänderung ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich mich jetzt erstmal entlanghangle, weil die ganze medizinische Debatte und diagnostische Pathologisierung, da kommen wir, glaube ich, später nochmal explizit drauf zu sprechen. Bei mir geht es jetzt erstmal tatsächlich um rechtliche Fragen, um den Personenstand. Der Personenstand ist das, woran beispielsweise der Geschlechtseintrag einer Person festgemacht wird. Also das, was uns beim Blick zwischen die Beine von einem Arzt, von einer Ärztin bei unserer Geburt in die Geburtsurkunde eingetragen wird. Und damit einhergehend eben auch die Vornamensänderung. Die war bislang oder bis Ende letzten Jahres über das sogenannte TSG, das Transsexuellengesetz, möglich. Das ist ein Gesetz, das in den 80er Jahren geschaffen wurde, um eben für Transpersonen, also für Personen jenseits des ihnen bei Geburt zugeordneten Geschlechts, eine Personenstands- und Vornamensänderung zu ermöglichen, die eine andere Regelung vorsieht als für Personen, die nicht aufgrund ihres Geschlechts ihren Vornamen ändern wollen. Es gibt auch die Variante für Cis-Personen, also für Personen diesseits des ihnen bei Geburt zugeordneten Geschlechts, aber es wurde quasi eine extra Regelung für Trans-Personen geschaffen, um eben auch die geschlechtliche Konnotation eines Namens zu ändern, also beispielsweise von Peter auf Petra. In den 80er Jahren, als dieses Gesetz geschaffen wurde, war es so relativ state of the art und tatsächlich in der Zeit schon ein ganz guter Fortschritt, weil tatsächlich überhaupt erstmal was existierte. Bis zu diesem Zeitpunkt existierte noch nichts. Dass dieses Gesetz allerdings mit sehr, sehr vielen Abstrichen und sehr, sehr vielen unschönen Kompromissen gemacht wurde, zeigt sich das daran, dass mittlerweile, lass mich kurz mal in die Luft eine Zahl herausgreifen, so etwa ein Dutzend Paragraphen aus dem TSG mittlerweile rausgestrichen wurden, weil sie mittlerweile als, wer jetzt gedacht, verfassungswidrig anerkannt sind. So ganz blödes Beispiel, bis 2011, also bis vor 8 Jahren, musste, bevor eine Personenstandsänderung anerkannt wurde, eine Transperson sich zeugungsunfähig machen lassen, also musste eine geschlechtsangleichende Operation durchlaufen haben, um die Personenstandsänderung durchführen zu können. So, dieser Sterilisationszwang herrschte bis vor 8 Jahren noch. Einfach nur mal so als Hausnummer, was mit diesem Gesetz so alles abgeht. Der Sinn hinter diesem Gesetz ist es, die medizinische Transition von der rechtlichen Transition zu trennen. Also zu sagen, es gibt den medizinischen Weg und es gibt einen rechtlichen Weg. Und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Was passiert, ist allerdings das komplette Gegenteil. Der rechtliche Weg ist unglaublich durch die Diagnostik, durch die Psychopathologisierung geprägt. Also um die Personenstandsänderung durchführen zu müssen, muss ich mich von zwei PsychiaterInnen, von zwei GutachterInnen überprüfen lassen, ob ich auch wirklich trans genug bin. Das bedeutet so viel, dass es eine unglaublich detailreiche, peinliche Befragung gibt, wie ich nach Möglichkeit möglichst klischeehaft trans bin. Also da werden dann Fragen nach dem frühkindlichen Masturbationsverhalten gestellt. Da wird dann gefragt, ob ich mal mein T-Shirt ausziehen könnte und wenn ich über Kreuz greife, bin ich weiblich, wenn ich so greife, bin ich männlich. Auf diesem Level bewegt sich das Ganze. Also sprich, es wird anhand von diagnostischen Gutachten überprüft, ob die Personenstandsänderung durchgehen kann. Mithilfe dieser Gutachten geht Mensch dann vors Gericht und muss dann vor Gericht nochmal entscheiden lassen, ob ich anhand der Gutachten eben trans genug bin. Das beläuft sich auf in etwa so durchschnittlich 2000 Euro, die so ein Verfahren kostet. Das kann eine Person jetzt auch mal nicht ebenso berappen. Und in der Regel, außer in Ausnahmefällen wie beispielsweise Erwerbslosigkeit, ist das eben selbst zu tragen. So, das ist das TSG, wie es bislang existiert. Laut TSG gibt es auch nur zwei Varianten der Personenstandsänderung. Ich kann mich also nur von männlich zu weiblich meinen Personenstand ändern lassen oder von weiblich zu männlich meinen Personenstand ändern lassen. Was anderes ist nicht möglich. Dagegen gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten relativ viel Widerstand, bis sich irgendwann mal dann tatsächlich eine Klage entwickelt hat von einer Person namens Vanya. Vanya ist sowohl intersex als auch trans. Intersex sind Personen, die anhand von angeblich eindeutigen körperlichen Merkmalen nicht den gesellschaftlich konstituierten Schemata von Mann und Frau zugeordnet werden können. Das heißt nicht, dass Intersex-Personen nicht trotzdem auch cis oder trans oder nicht binär oder gar nichts davon sein können. Vanya ist sowohl intersex als auch trans und hat sich bis zum Bundesverfassungsgericht vorgeklagt und ist letztlich mit sehr viel Support, mit sehr viel Allyship durchgedrückt bekommen, mithilfe dieser Klage, dass das Gericht, dass die deutsche Verfassung, dass die deutsche Gesetzgebung ein drittes Geschlecht, ein diverses Geschlecht, ein unbestimmtes Geschlecht anerkennen soll oder anerkennen muss, um quasi Menschen, die nicht Mann und Frau, wie beispielsweise mich selbst, eben auch auf eine rechtliche Grundlage zu setzen. Es war von Anfang an der Plan dahinter, dass endogeschlechtlichen, also nicht intersex seienden Menschen und intergeschlechtlichen Menschen zur Verfügung zu stellen, um eben auch endogeschlechtlichen Transpersonen jenseits von Mann und Frau diese...
Ja. Kannst du nochmal endogeschlechtlich erklären?
Also Menschen, die nicht intersex sind. Also diese dritte Option sollte, oder dieses dritte Geschlecht sollte quasi sowohl für endogeschlechtliche als auch für intergeschlechtliche Personen geöffnet werden, um halt allen Personen jenseits von Mann und Frau diese Möglichkeit zu geben. Das Gesetz, das dabei letztlich rausgekommen ist, ist der sogenannte Paragraph 45b im Personenstandsgesetz. In der ursprünglichen Forderung zu diesem Gesetz hin spielte beispielsweise eine ganz fundamentale Rolle, dass Trigger Warning, Genitalverstümmelungen an Intersex-Kindern unbedingt beendet werden müssen und illegalisiert werden müssen. Dem wurde nicht stattgegeben. Das findet bis heute statt. Es sind tatsächlich auch erschreckende Zahlen von laut letzten Schätzungen circa 2000 genitalverstümmelnden Operationen pro Jahr, immer noch, auf legaler Basis. Mehr als eine jeden Tag. Also es ist wahnsinnig erschreckend. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau. Das Gesetz, was dann letztlich herausgekommen ist, dieser Paragraph 45b, hat eben diesen dritten Personenstand, diese dritte Geschlechtseintragung ermöglicht, die entweder divers oder eine Streichung des Geschlechtseintrags beinhaltet. Das wurde an die Bedingung geknüpft, dass diese Personenstandsänderung nur mit einem ärztlichen Attest möglich ist. Ein ärztliches Attest, das der Person eine Varianz der Geschlechtsentwicklung bescheinigt. was natürlich für Intersex-Personen, die aufgrund ihrer Vergangenheit mitunter wahnsinnig traumatisiert sind vom medizinischen Apparat, eigentlich eine wahnsinnige Zumutung ist. Aber auch für Trans-Personen, die eben diese Möglichkeit eigentlich nutzen wollten, weil sie nicht über Gutachten, nicht über Pathologisierung, nicht über eine Diagnostik funktioniert, ist es trotzdem wieder verbunden mit einem Gang zu MedizinerInnen. Das Bundesinnenministerium hat, weil dieses Gesetz, was dann letztlich entstanden ist, einfach nur gesagt hat, Variante der Geschlechtsentwicklung, ohne das weiter zu spezifizieren, dann aber festgestellt, oh wow, es kommen endogeschlechtliche Transpersonen und wollen ihren Personenstand ändern. Das hatten wir nicht bedacht und haben versucht, einen Keil in die Bewegung zwischen Intersex und Trans zu treiben, der so eigentlich nicht existiert, um zu sagen, wir wollen, dass das nur für Intersex-Personen gilt. Und wenn eine Ärztin oder ein Standesamt einer endogeschlechtlichen Person eine Personenstandsänderung gibt nach 45b, wäre das strafbar. Das ist rein rechtlich tatsächlich kompletter Unsinn, aber unser Lieblingshorst Schnost und das Bundesinnenministerium haben ein Rundschreiben an Standesämter und Ärztinnen rausgeschickt, dass sie sich strafbar machen würden. Das ist natürlich Käse. Daraufhin gab es natürlich viel zu beanstanden in einem tatsächlich handwerklich relativ schlecht gemachten Gesetz. Also die Öffnung von 45b eindeutig für alle, die Abschaffung der Attestpflicht, also die Entpathologisierung von 45b. Außerdem, was bis heute der Fall ist, ist, dass Personenstandsänderungen sowohl nach TSG als auch nach 45b nur für Personen mit deutscher Staatsbürgerinnenschaft, für Staatenlose oder für Personen, in deren Herkunftsland ein ähnliches Verfahren vorhanden ist, geöffnet sind. Das war eine weitere Forderung der Reform, dass Personenstandsänderungen für alle, egal welchen Aufenthaltsstatus, egal welche Staatsbürgerinnenschaft, geöffnet werden sollen. Eine weitere Forderung war das Verbot von Genitalverstümmelungen an Intersex-Kindern. Und eben auch eine Abschaffung der Gutachtenpflicht für endogeschlechtliche Transpersonen. Es gab dann natürlich auch relativ viele, die den Weg über 45b gegangen sind und sich dann tatsächlich auch beispielsweise aufgrund einer Ablehnung, aufgrund des Rundschreibens des BMI dann auf den Weg der Klage gemacht haben oder machen wollen. Daraufhin haben beim Bundesinnenministerium und beim Verbraucherschutzministerium die Alarmglocken geklingelt und sie haben gesagt, okay, wir müssen ganz schnell was ändern, um diesen Klageversuchen, um diesem Reformversuchen das Wasser abzugraben. Und es wurde ein Referentinnenentwurf gemacht, der TSG und 45b verändern soll. Der Plan war, das TSG abzuschaffen und viele Paragraphen daraus ins bürgerliche Recht zu übertragen. Das beinhaltet beispielsweise, dass eine endogeschlechtliche Transperson bei ihrer, wenn sie in einer Ehe lebt, bei ihrer Personenstandsänderung Ehepartnerin dazu noch befragt wird. Das heißt, wenn beispielsweise in der Ehe irgendwie Stress herrscht, kann die Ehepartnerin beispielsweise dann in der Personenstandsänderung nochmal schön den Stock zwischen die Beine werfen. Es wurden die Gutachten in dem Referentinnenentwurf offiziell abgeschafft. Es gab nur noch ein Gutachten, das jetzt aber ganz schön Beratung heißt, das aber von denselben Personen, also von denselben psychopathologisierenden DoktorInnen durchgeführt werden soll und oder halt geöffnet wird für beispielsweise klerikale, kirchlich angesiedelte fundamentalistische Kreise, weil die ja auch Beratungen anbieten können. Auch eine wunderbare Überraschung. Die diagnostischen Kriterien für eine Personenstandsänderung von Intersex-Personen wurden weiter verschärft. Es wurde kein Verbot von Genitalverstümmelungen vorgesehen. Das einzige oder einer der wenigen positiven Schritte in dem Referentinnenentwurf war, dass die dritte Option auch für endogeschlechtliche Transpersonen geöffnet werden sollte und dass eben unabhängig von der Staatsbürgerinnenschaft die Personenstandsänderung freigegeben wurde. Aber das sind so zwei der Hauptpunkte von in etwa 8 geforderten Punkten, die eigentlich notwendig gewesen wären. Und auf... Und nach Entwurf oder nach Veröffentlichung dieses Referentinnenentwurfs wurden den Interessenvertretungen von trans-inter-queeren Verbänden lediglich 48 Stunden Zeit gegeben, um darauf zu reagieren. In einem unglaublichen Kraftakt, der mit Sicherheit sehr, sehr wenig Schlaf beinhaltet hat, haben sich relativ viele Initiativen, die Deutsche Gesellschaft für Trans und Inter, Bundesvereinigung Trans, Intersexuelle Menschen e.V. etc. gegen diesen Referentinnenentwurf positioniert und ein sehr, sehr großes Echo des Widerstands formuliert, woraufhin dann vom Bundesinnenministerium und Verbraucherinnenschutzministerium gesagt wurde, okay, wir können diesen Referentinnenentwurf augenscheinlich so nicht durchsetzen, anstatt dann zu sagen, okay, dann kümmern wir uns eben um diese Veränderungen, die euch so wichtig sind, wurde dann gesagt, wir legen das ganze Vorhaben auf Eis und die Lage ist, dass es derzeit so bleibt, wie es ist. Teil des Ganzen ist natürlich auch in dem Referentinnenentwurf gewesen, bei Beibehaltung der wichtigen Regelungen aus dem TSG, also problematischen Regelungen aus dem TSG, die ins bürgerliche Gesetzbuch zu überführen, dass daraufhin ein Vorgehen gegen das TSG als solches nicht mehr möglich gewesen wäre, weil es kein einziges Gesetz mehr ist, sondern auch viele einzelne Paragraphen im bürgerlichen Gesetz, in der bürgerlichen Gesetzgebung verteilt, sodass ich nur noch gegen einzelne Paragraphen vorgehen kann, nicht gegen ein komplettes Gesetz. Und das Ganze war quasi mit dem heißen Eisen gebügelt, um so schnell wie möglich Klagen und Interventionen und rechtlichen Druck das Wasser abzugraben. Ja, Zeit. was sich daran wunderbar nachverfolgen lässt, ist tatsächlich einfach, an dieser gesetzlichen Lage spiegelt es sich, was Lan Hornscheid Genderism nennt, was Julia Serrano Oppositional Sexism nennt, ist die Annahme, dass es zwei exklusive Geschlechter gibt mit jeweils exklusiven Eigenschaften und dass jegliches Transzendieren, jegliches Austreten aus diesen beiden Kategorien eben als krankhaft, als sanktionierbar, als unerwünscht betrachtet wird. Und daran lässt sich eben allein anhand der gesetzlichen Lage betrachten, wie trans, intersex, non-binary, geschlechtliche Diversität pathologisiert und als Krankheit betrachtet wird.
Danke dir.
Ja? Ich habe eine kurze Rückfrage, weil wir uns gerade gefragt hatten, welche Art von MedizinerInnen denn diese Gutachten schreiben. Sind das PsychiaterInnen oder wie sagt ihr, wer macht das?
Das sind, um es kurz zu machen, das sind PsychiaterInnen, ja.
Also, beziehungsweise zwei, bei den transsexuellen Gesetzprozess sind es PsychiaterInnen und bei dem anderen Prozess sind es sozusagen vorgesehen eigentlich EndokrinologInnen, aber es gibt auch Praxis, das ist auch Internistin oder Hausärztin.
Endokrinologinnen sind Menschen, also Ärztinnen, die sich mit Hormonen beschäftigen. Genau, danke dir für diese Schilderung auf jeden Fall zu den aktuellen Konflikten und den Paragraphen. Du beschäftigst dich quasi mit der medizinischen Lehre und der medizinischen Praxis. Magst du dazu was sagen?
Voll, genau, also ich wohne in Berlin und habe nach Jahren der nicht-medizinischen Transition jetzt auch eine medizinische Transition angefangen. Und nachdem ich dann irgendwann rausgefunden habe, wo ich dann überhaupt als erstes hin muss, um den ersten Schein unterschrieben zu bekommen, damit ich dann zur zweiten Stelle darf und da nochmal und so weiter und so fort. Das ist ein wirklich sehr langer und extrem unübersichtlicher Prozess. Hatte ich einfach dann auch mal das liebe Internet gefragt, an welche Stelle ich mich denn wenden kann, wo ich am besten alle Menschen, von denen ich Unterschriften, Zustimmungen, Gutachten brauche, in einem Haus habe und bin dann zum Institut für Sexualmedizin an der Charité gegangen, weil ich mir auch dachte, okay, es ist ein sehr renommiertes Institut dann irgendwie noch auch und weil ich auch auf so einschlägige Recherche erstmal keine, also Transforen zum Beispiel, keine Warnungen gefunden habe, da nicht hinzugehen. Nach dem Beratungsgespräch, was ich dort hatte, kann ich nur ausdrücklichst eine Warnung aussprechen, falls ihr irgendwelche Transmenschen kennt, die in Berlin überlegen, sich da eine Beratungsstelle zu suchen, auf keinen Fall zur Sexualmedizin an der Charité. Und bei diesem Termin habe ich dann, also neben eben einer extremen Pathologisierung und auch einfach ja, menschlichen Diskriminierung dann auch mitbekommen, dass die Inhalte, die von den behandelnden Ärztinnen in diesem Institut als richtig, als faktisch richtig gesehen werden, also die gleichen Inhalte sind, die auch momentan aktuell an der Charité unterrichtet werden im Medizinstudium, was mich total vom Hocker gehauen hat, weil ich mir wirklich dachte, das kann, also so das ist, das, da waren so viele rückständige Informationen, Meinungen und auch Formulierungen mit dabei, dass ich einfach nicht fassen konnte und auch immer noch nicht fassen kann, dass das das ist, was Menschen, die jetzt gerade Medizin studieren, im Studium lernen.
Magst du vielleicht schildern, was Formulierungen das waren und was genau daran das Rückständige ist?
Genau, also das ist zum einen ging es, also was mir zum einen begegnet ist, war, dass ich in diesem, also ich habe in dem Gespräch, ich fange erstmal so an, ich habe in dem Beratungsgespräch sehr schnell gemerkt, dass ich da auf jeden Fall nicht das bekommen werde, was ich brauche, und zwar eine Begegnung auf Augenhöhe, die mich als trans nicht-binäre Person wahrnimmt und mir eine Daseinsberechtigung gibt. War ich dann so, okay, whatever, ich beantworte jetzt einfach alle Fragen, die mir gestellt werden, weil ich eben weiß, ich finde irgendeine andere Praxis, in der ich eine Begleittherapie machen kann, und gucke jetzt einfach mal, wo das hingeht, wenn ich mich wirklich auf alle Fragen einlasse. Und das hat dann darin geändert, dass ich 20 Minuten lang Fragen zu meinem Masturbationsverhalten irgendwie beantworten musste, durfte. Und ist wirklich extrem binär. Also so, als ich gefragt wurde nach meiner sexuellen Orientierung, habe ich gesagt, pansexuell, wurde gefragt, was das ist, habe das erklärt. Wurde dann aber auch eben im weiteren Verlauf dieses Beratungsgesprächs immer wieder gefragt, ob ich denn jetzt Männer oder Frauen präferiere, mit welcher Person ich mich denn mal in der Ehe sehen könnte. Ich habe es nicht vor zu heiraten, aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich eine nicht-binäre Person, weil ich mich am besten verstehen kann. Genau, also immer so, es war einfach für mich sehr schnell deutlich, dass die behandelnde Person noch nicht verstanden hat, dass es zwischen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität zwar einen kleinen Punkt der Überlappung gibt, aber dass ansonsten als voneinander getrennte Dinge zu betrachten ist. Weil, ne, um zu determinieren, ob eine Person trans ist oder nicht, ist es vollkommen egal, was diese Person für eine sexuelle Orientierung hat. Und ich habe dann auch ganz am Ende des Beratungsgesprächs, was ich quasi bekommen habe, war erstens, wenn ich keine Genitaldysphorie habe, wenn ich mich nicht unwohl mit meinem Genital fühle, hätte ich keinen Anspruch auf jegliche Art der medizinischen Transition, also auch nicht auf zum Beispiel eine Hormonersatztherapie. Was auch was ist, was relativ häufig, glaube ich, auch in anderen Praxen gesagt wird, so dass, wenn der Wunsch nach einer Hormontherapie da ist, in meinem Fall eine Testosterontherapie, dass dann halt gesagt wird, so, okay, aber möchtest du dir auch die Brüste abnehmen lassen? Was gleichzeitig auch wieder ein Narrativ irgendwie mit sich bringt von, eine runde Brust ist immer weiblich. Das einzige Nicht-Binäre ist eine flache Brust, wo ich halt auch sage, okay, das ist totaler Quatsch. Genau, und dann hieß es, ich wäre eben nicht trans genug, um Anspruch zu haben auf medizinische Dinge. Und dann habe ich noch einen wunderschönen Merkzettel bekommen, der mir quasi erklären sollte, was Geschlechtsdysphorie ist. Auf dem war so eine dreispaltige Tabelle mit einmal, und ich fand diese, bin immer noch super fasziniert, um es doch irgendwie positiv auszudrücken, von dieser Einteilung. Und zwar waren das nicht Transmänner, Transfrauen, transnicht-binäre Menschen. Da hätte ich das nicht vollständig, aber okay gefunden. Sondern es waren, eine Spalte hat quasi beschrieben und pathologisiert Transmänner, eine Spalte heterosexuelle Transfrauen und eine Spalte homosexuelle Transfrauen, die ja alle unterschiedliche, also nur, die ja unterschiedliche Verhalten irgendwie vor sich legen und auch in der Kindheit sich anders verhalten etc. pp. Andere Lieblingsfarben haben, also wirklich die ganze Schiene, alles, was ihr euch irgendwie an Geschlechtsstereotypen vorstellen könnt, war quasi auf diesem Zettel wiederzufinden. Es gab an der Seite gab es auch so eine schöne Erklärungsblase zu, aber woher kommt das denn, dass Leute trans sind? Und die Antwort, die da stand, und das fand ich dann auch wieder witzig, war tatsächlich, die Ursachen sind bis heute noch unklar.
Wo ich gedacht, okay, dann hättet ihr euch diesen Satz halt auch einfach sparen können. So.
Ja, toll, danke, wusste ich auch. So, ich bin einfach der Mensch, der ich bin, und ich finde das auch voll schön. Und ich sag von mir auch nicht, dass ich im falschen Körper geboren bin. So, nein, das ist mein Körper. Und wenn ich Lust habe, diesen Körper anzupassen, dann kann ich das tun und dann sollte ich das auch tun dürfen, ohne dass ich 15 verschiedene Unterschriften aus 10 verschiedenen Praxen irgendwie dafür brauche. Und ohne dass ich Tausende von Euros wirklich dafür hinlege. Ich habe meinen Geschlechtseintrag, meinen Personenstand ändern lassen jetzt dieses Jahr. Nach § 45b und hatte total Glück, dass ich einen super coolen Hausarzt gefunden habe. Also bei dem bin ich auch schon sehr lang, weil er meiner Meinung nach ein guter Arzt ist. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er schon mal gefragt wurde, da quasi dieses Attest auszustellen, das ist ja kein Gutachten, sondern ein Attest, dass eben bei mir eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt. Und ich könnte ihm da auch noch mehr Informationen dazu geben, wenn er sich da irgendwie das erstmal durchlesen will. Und habe auch erklärt, dass es aber eine recht dringliche Sache ist, weil das war bevor der Gesetzesentwurf nämlich zurückgewiesen wurde, weil ich halt zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ob ich das eine Woche später noch rechtlich machen darf. So. Und dann hat er mich angeguckt und meinte so, naja, weißt du, was da drin stehen muss? Ich so, ja. Er so, ja, okay, dann schreibe ich dir das. Es ist dein Geschlecht. Es ist dein Geschlecht, warum sollte ich sagen, nur schreibe ich nicht? Und das war... The bar is so low. Das ist so das Minimum, was ich von irgendeiner Person im medizinischen Bereich oder auch irgendeinem anderen Lebensbereich erwarte. Aber trotzdem, ich habe fast geweint, als ich aus dieser Praxis rausgegangen bin, weil ich nicht damit gerechnet hätte, diese so einfache Sache umgesetzt zu bekommen und irgendwie von meinem Kriegen erwarten zu können. Und ja, also das war so eine Sache, die sehr schön war. Ich habe jetzt auch letzte Woche das Indikationsschreiben für meine Hormonersatztherapie bekommen, für meine Begleittherapeutin. Und ich habe mit ihr auch ganz lange darüber gesprochen, ob sie denn weiß, ob ich mich quasi meiner Krankenkasse gegenüber fälschlicherweise als Transmann vorstellen muss, um Anspruch auf eine Kostenübernahme von dieser Hormonersatztherapie zu haben. Da schüttelt sie meinen Kopf, genau, muss ich nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mastektomie haben wollen würde, also die Brüste abnehmen lassen will, dann geht das über den medizinischen Dienst der Krankenkassen, sprich nochmal eine Instanz von Menschen, die meistens nicht selbst trans sind, vor denen ich und alle anderen Transmenschen, die eine medizinische Transition machen, direkt oder danach?
Anschließend.
Sich nochmal rechtfertigen müssen und nochmal beweisen müssen, trans genug zu sein. Also es passieren immer wieder sehr übergriffliche Sachen, auch in diesen Gesprächen.
So an der Stelle zeigt sich auch wieder, wie doch gut getrennt medizinischer und rechtlicher Weg sind, weil dann mitunter eben beispielsweise für medizinische Eingriffe und Maßnahmen dann die Gutachten der Personenstandsänderungen angefordert werden oder andersrum für Personenstandsänderungen abgefragt wird, wie es denn mit der medizinischen Transition vorangeht und sich da immer wieder zeigt, okay, an dem rechtlichen Weg ist überhaupt nichts entpathologisiert und im Grunde genommen gibt es auch relativ viele, die 45b gehen oder gegangen sind oder noch gehen möchten, aber nicht sicher sind, welche Schritte ihnen in Zukunft aufgrund des MDK, aufgrund der Krankenkassen verwehrt werden, weil sie ja nicht die offizielle Trans-Personenstandsänderung gemacht haben. Und damit unter auch die Krankenkassen dann nochmal sagen, nee, zahlen wir nicht.
Naja, du arbeitest ja auch zu diesen Themen von medizinischer Versorgung.
Ja, ja, ganz genau, diese Pathologisierung im rechtlichen Bereich und die Versäumnisse im medizinischen Bereich befeuern sich da nämlich tatsächlich gegenseitig. Wenn wir nicht das große Glück hätten in der Bundesrepublik, dass es vereinzelt Ärzte, Ärztinnen gibt, die durchaus auch achtsam mit Transpersonen umgehen, die sehr vernünftig und sehr gut ausgebildet damit umgehen und wirklich auch sämtliche Behandlungsschritte zusammendenken. Ein gutes Beispiel ist da die Uniklinik Eppendorf in Hamburg auf jeden Fall, wo der zuständige Arzt tatsächlich auch sich um Vernetzung bemüht und zum Beispiel seine Gutachten auch so gestaltet, dass er mit den betreffenden Personen auf Augenhöhe spricht und tatsächlich da auch soweit es irgendwie geht, in Richtung Selbstbestimmung geht. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil. Es gibt Ärzte, absichtlich nicht gegendert, die tatsächlich auch die Pathologisierung voll mitspielen, irgendwie anknüpfend an internationale rechte Diskurse wirklich auch sagen, auch davon reden, dass Transgender sein eine Art Modeerscheinung, Hype und so weiter ist. Das ist ein gewisser Korte aus München. Das halte ich für eine totale Katastrophe. Und da müssen wir uns mit allen Kräften gegen wehren. Übrigens auch hoffentlich aus cis-feministischer Sicht, weil das in das gleiche Horn stößt wie der Mangel an Selbstbestimmung beispielsweise, wenn es um Abtreibungen geht, ohne das jetzt in einen Kontext stellen zu wollen. Und die bundesweite Rechtsprechung führt halt in meinen Augen auch direkt dazu, dass Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen sich null weiterentwickeln. Irgendwie. Das fängt an bei gendersensibler Pflege, weil die allermeisten Krankenhäuser überhaupt nicht darauf ausgerichtet sind, irgendwie sowohl spezifische Belange von Frauensternchen als auch von Transpersonen, Interpersonen und so weiter auch nur ansatzweise mitzudenken. Ich denke, da habt ihr alle auch schon eure Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch nicht, was schön wäre, aber das geht mit medizinischer Infrastruktur in den Städten munter weiter. Da müssen wir dringend nachsteuern, was Quartiergesundheitszentren angeht. Da ist so viel Luft nach oben irgendwie und das gilt erst recht natürlich, es wurde vorhin schon kurz angesprochen, für Menschen ohne deutschen Pass irgendwie oder erst recht für Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Auch da ist es dringend nötig, realpolitisch nachzusteuern. In Bremen versuchen wir das gerade über eine anonyme Gesundheitskarte für Papierlose, also für Menschen ohne Aufenthaltsstatus, damit die zumindest in die Nähe der Möglichkeit kommen, ihre Transition, ihre Behandlung in dem Bereich vollziehen zu können. Aber das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ich habe mich gefragt, weil ihr jetzt alle erzählt habt von so guten Einzelbeispielen von MedizinerInnen, aber gibt es sowas wie kritische Ärztinnen, also wo irgendwie versucht wird, auch die Ausbildung ein bisschen zu revolutionieren? Ich weiß es nicht, gibt es sowas?
Ich hänge da, das ist das, was ich quasi jetzt am Charité versuche mit den MedizinerInnen, die da gerade in Ausbildung sind. Es gibt auch zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für schon praktizierende Menschen im medizinischen Bereich. Mine bietet da, soweit ich weiß, auch welche an.
Genau, im Zuge meiner Projektstelle werde ich in Hannover eine Fortbildung anbieten für FachärztInnen, MedizinerInnen, TherapeutInnen und einfach generell Menschen aus dem tendenziell eher medizinischen Sektor, wo dann hoffentlich vielleicht auch so Kosmetikstudios, die Laserhaarentfernung und sowas anbieten und andere Art Verwandte eben mit eingeladen werden, um zu sagen, ich bin als Beratungsstelle nicht nur für Transpersonen zuständig, sondern auch für euch, für Fragen im Praxisalltag mit Transpersonen, aber um einfach mal eine Perspektive zu teilen, die nicht unter dem Druck einer Sprechstunde stattfindet, die nicht unter dem Druck eines, ich muss ein Narrativ erfüllen, um eine Leistung zu bekommen, stattfindet, sondern in der Mensch eben einfach mal eine Innenansicht teilt.
Hast du noch was sagen?
Ja, also der Arzt vom UKE, den ich vorhin erwähnt habe, Timo Nieder, bemüht sich in dem Bereich auch was aufzubauen, interaktives Ärztinnen-Netzwerk in Norddeutschland, I2TransHealth nennt sich das, um halt zu versuchen, die Mängel bei Endokrinologen, bei PsychotherapeutInnen und so weiter auszugleichen. Aber bis sowas Früchte trägt, das kann Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern und steht und fällt natürlich mit öffentlicher Finanzierung.
Ich glaube, ich nehme dich gleich an und gleich weg, aber ich glaube, was ich wichtig finde, bei dem Punkt zu sagen, ist, es sind halt einzelne Initiativen. Es sind keine Initiativen, die mit irgendeinem Verpflichtungscharakter für die Ärztinnen und Ärzte, die Therapeutinnen und Therapeuten einhergehen. Und das ist halt einfach das Problem, nur das beruht auf Freiwilligkeit. Wir haben eine geschissene rechtliche Lage. Wir haben einen Großteil der MedizinerInnen, die gefährliches Halbwissen bis nicht wissen haben. Und da passiert einfach auch kein Druck. Ne? Also die Illusion irgendwie, dass dieser Betrieb sich ohne Druck ändert, so, wird eine Illusion bleiben. So.
Ich würde nur kurz ergänzen, es ist auch zum Beispiel in Berlin gibt es ein In Berlin gibt es einen Qualitätszirkel, Transgesundheit oder so ähnlich nennt sich das. Das sind TherapeutInnen und ÄrztInnen, die sozusagen auch an einer transunterstützenden Gesundheitsversorgung arbeiten. Und ich finde es auch wichtig, das sichtbar zu machen. Das sind alles Menschen aus feministischen und queeren Kontexten. Das heißt, das ist auch eine Form von Kampf und von Selbstorganisierung, die stattfindet, die wichtig ist.
Da war gerade noch eine Frage, bist du jetzt?
Ich wollte echt nur ergänzen, dass ich, und wahrscheinlich, dass ihr das Interesse habt, dass ich meine gehört zu haben, dass sich gerade so eine Gruppe bildet von diskriminierungssensiblen Psychotherapeutinnen, die im Moment in der Gründung sind, glaube ich, dieses Jahr. Und genau, das war nur so eine Mini-Ergänzung.
Was mir noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass nicht alle medizinischen Fragen, die ich habe, oder nicht alle Dinge in meinem Leben, die medizinischer Versorgung bedürfen, sind, weil ich trans bin, so. Aber werden mir manchmal verweigert, weil ich trans bin. Also wenn ich, ich habe eine chronische Krankheit, ich war in einem Klinikum letztes Jahr, das Klinikum hat sich geweigert, mich mit meinem richtigen Namen anzusprechen, weil der noch nicht in meinem Pass steht, weil meine Namensänderung seit 2,5 Jahren immer noch nicht durch ist. Und es hieß, nein, wir können Menschen nur so nennen, wie sie in ihrem Pass stehen. Es geht nicht anders. Als Begründung wurde dann zitiert, und es wurde mir gesagt, ich soll doch wiederkommen und könnte mich dann ja behandeln lassen, wenn meine Namensänderung durch ist, so, wenn ich den neuen Pass habe. Ich auch nur so, okay, ciao. Ich hole mir meine medizinische Grundversorgung dann halt woanders. Ihr könnt froh sein, dass ich, bis das endlich mal durch ist, höchstwahrscheinlich nicht an dieser Sache sterbe. Hm, cool. Und als Grund wurde zitiert, dass es ja auch sein kann, dass sich schizophrene Menschen mit einem anderen Namen vorstellen als Teil ihrer Erkrankung. Was allerdings auch Menschen, die sowohl trans als auch schizophren sind, total von ihrer Transidentität, also die Transidentität auch da pathologisiert, weil es einfach sagt, es kann nicht sein, dass beides gleichzeitig irgendwie existiert. So, wenn eine Person schizophren ist und behauptet, trans zu sein, dann kann das nur Symptom sein von der Schizophrenie, aber nicht ein, wie bei uns allen, also bei uns Transmenschen allen, ein irgendwie legitimes, eine legitime Identität.
Wir würden vielleicht unter den Teil der Veranstaltung sozusagen mal langsam so einen Strich machen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, an welchem Punkt von Kämpfen wir auch stehen. Was vielleicht noch nicht so richtig deutlich geworden ist, dass es eben auch ganz, ganz viel Organisierung von Transmenschen gibt, weil jede dieser ganzen Veränderungen wäre nicht zustande gekommen durch Selbstorganisierung und viel, viel Arbeit, viel, viel prekäre und unbezahlte Arbeit von Transmenschen, von Transaktivistinnen, von Verbündeten aus feministischen und queeren Zusammenhängen meistens, manche auch darüber hinaus, aber es ist doch viel in dem Bereich, wo sozusagen die Unterstützung herkommt. Und ja, wir müssen einfach hier quasi zusammen hoffentlich irgendwie weiter am Ball bleiben. Wir wollten noch ein bisschen auf andere Themen eingehen und würden da auch dann gerne auch irgendwie noch eure Erfahrungen und Fragen und Perspektiven, die ihr einbringen wollt, gerne noch stärker drin haben. Also auch zum Beispiel über so Fragen von Wohnen zu sprechen, von den Kämpfen, die stattfinden gegen Rassismus, für Bleiberecht, für die gleichen Rechte für alle Menschen, die ihr Leben, unabhängig davon, was sie für eine Hautfarbe haben, welche Eigenschaften ihnen zugeschrieben werden, was sie für einen Klassenhintergrund haben, was sie für ein Geschlecht haben. Weil es einfach auch darum geht, quasi die Auseinandersetzung um Trans nicht zu... Also ihr habt sozusagen gemerkt, es ist voll wichtig, diese Auseinandersetzung. Und wir stehen, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie hier mit dem Podium, um deutlich zu machen, das sind auch feministische Kernfragen, die leider nicht als feministische Kernfragen behandelt werden. Aber uns ist es halt auch voll wichtig, irgendwie deutlich zu machen, okay, beim Thema Transkämpfe geht es nicht nur darum, was steht irgendwie in deinem Pass oder was steht irgendwie an dem Kloschild irgendwie für ein Gender dran, sondern es geht halt wirklich irgendwie um existenzielle Fragen und es geht um Fragen von, wie eigentlich diese Gesellschaft auch im Alltag organisiert ist, wie Wirtschaft organisiert ist, wie Wohnen organisiert ist. Und das zeigt alleine so eine Zahl, wie das weit über 50% geschätzt von Transpersonen in der EU erwerbslos sind. Also es ist auch so eine Lebenswirklichkeit, die total selten sozusagen überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Und dazu musst du sagen, dass diese Zahlen eigentlich keinerlei Wirklichkeit haben. Wir wissen es eigentlich nicht, wie viele es sind, weil es keine offiziellen Untersuchungen gibt. Das heißt, diese Sachen, die gemacht werden, sind dann meistens von Initiativen oder von Unis, die halt Befragungen durchführen. Aber alle Forschung zu Befragungen zeigt halt, dass eben Menschen ohne Aufenthaltsstatus, SexarbeiterInnen, Menschen, die eben auch keinen Zugang haben zu so digitalen Formen von Befragungen oder die nicht in queeren Zentren oder woanders auflaufen, eben auch seltener in solchen Befragungen eben auftauchen. Das heißt, die reale Wirklichkeit sieht, die Wirklichkeit sieht einfach anders aus. Und auch das Thema Niedriglohn und damit verbunden dann ja, eine Bedrohung von Altersarmut ist, denke ich, ein Thema, was auch eine Schnittstelle ist zwischen feministischen Kämpfen insgesamt und zwischen trans- und queeren Kämpfen und was ist, was wir viel stärker auch gemeinsam irgendwie einbeziehen könnten. Oder wir haben in Berlin eine Veranstaltung gemacht zum Thema Queer und Klasse mit mehreren FreundInnen und da haben wir auch versucht, darüber zu diskutieren, wie sehen eigentlich unsere Kämpfe um Wohnen aus. Also ich meine, wir werden, also erstens ist es für immer mehr Menschen eh schwierig, auf dem Wohnungsmarkt was zu finden, aber die ersten, die halt irgendwie total krass darunter leiden, sind natürlich Leute mit geringem Einkommen, Menschen, die vielleicht irgendwie von antimuslimischem Rassismus betroffen sind oder Menschen, deren Namen nicht deutsch klingen oder Menschen, die eben komisch aussehen und dann vielleicht trans sind. Diese Kämpfe und diese Perspektiven zusammenzuführen, ist, denke ich, eine große Aufgabe von einem intersektionalen Feminismus.
Was in dieser Perspektive Arbeit nochmal wichtig ist, dass viele Transleute auch oft selbstständig arbeiten, also überproportional selbstständig arbeiten, um einem diskriminierenden Arbeitsumfeld einfach zu entgehen. Selbstständige Arbeit ist einfach oft prekär. Das führt einfach zu weiteren Problemen. Ein anderes Problem ist, Studien aus den USA, die zeigen zum Beispiel, dass Transpersonen ganz stark überqualifiziert sind für ihre Jobs. Warum sind sie überqualifiziert? Weil sie bewerben sich für Jobs, aus denen sie dann nicht gekündigt werden können. Und das sind lauter so Gründe, wo einfach das Erwerbs-, das Einkommensniveau massiv drücken. Und da eine andere spannende Studie in den USA zeigt zum Beispiel, dass Betriebe, in denen es Betriebsverträge, wie heißt das? Also ein Vertrag für das ganze Unternehmen, für die gesamte Belegschaft.
Tarifvertrag.
Danke, ich bin immer so ein österreichisches Vokabular. Tarifverträge gibt quasi, und das ist halt ein eher fordistisches Regime, der Tarifvertrag, dass dort die Einkommensunterschiede zwischen Trans- und Nicht-Trans-Leuten geringer sind. Und in dem Moment, wo Trans-Leute individuell ihre Löhne aushandeln müssen, in solchen Betrieben, also wo es keinen Tarifvertrag gibt, also was wir immer mehr haben in einem neoliberalen Modell, in dem Moment gehen die Löhne weiter auseinander. Und da sehen wir halt auch irgendwie, wie ein neoliberales Regime irgendwie das auch immer wieder auf einer formellen Ebene vielleicht Diversity abfeiert, eine Prekarität und Einkommensunterschiede zwischen Trans und Non-Trans irgendwie produziert.
Gleichzeitig auch die Intersektion, was Lia auch schon zum Teil gerade angesprochen hat, dass Queerfeindlichkeit größtenteils tatsächlich einfach nicht als Fluchtursache anerkannt ist. Also dass Menschen beim Meldeamt sitzen und ihnen dann gesagt wird, wir können dich hier nicht aufnehmen, weil du siehst nicht schwul oder du siehst nicht trans aus. Und du kommst aus einem sicheren Herkunftsland, also schicke ich dich dorthin wieder zurück, wo du im de facto KZ landest, weil es eben ein sicheres Herkunftsland ist. Also so ein ganz blödes Beispiel, Tschetschenien sterben gerade extrem viele Menschen aus dem queeren Spektrum. Und so beispielsweise von deutscher Regierungsseite gab es noch keine einzige Stellungnahme. Und es ist ein großes Glück, wenn Menschen aufgrund der Queerfeindlichkeit eben die Fluchtursache anerkannt wird. Aber es gibt da keine flächendeckende Regelung zu. Es wird tatsächlich einfach massiv abgeschoben oder zurückgeschickt. Und Leute kriegen halt keinen Fuß an Land. Ein anderes wichtiges Thema, auch weil das eben nach wie vor aktuell ist, wir haben es vorhin auch angesprochen, sind so diese Punkte von reproduktiven Rechten, reproduktiven Kämpfen, wenn es beispielsweise explizit um 218, 219a geht. Da auch so ein bisschen der Shoutout an die weitere feministische Szene. Es gibt nicht nur Frauen mit Uterus. Und es gibt auch Frauen ohne Uterus, aber es gibt eben nicht nur Frauen mit Uterus, sondern es gibt auch nicht-binäre Personen mit Uterus, es gibt auch Männlichkeiten, Transmännlichkeiten und Männer mit Uterus. Hört bitte, bitte auf, es als Frauenbewegung oder als Frauenkampf zu labeln, wenn es um reproduktive Rechte in diesem Sektor geht. Denn Transmännlichkeiten, Nichtbinaritäten, Transmaskulinitäten leiden so schon unter einer extrem großen Unsichtbarkeit.
Und das ist auch gleichzeitig eine Sache, wo also die ich immer weitergebe, wenn ich von Cis-Frauen gefragt werde, hey, was kann ich denn machen im Alltag, einfach um Transmenschen zu unterstützen, ist so eine der Sachen, die einen für die meisten, es seien Female at Birth Transmenschen, die ich kenne, einfach ein super beschissener Kampf ist und den ich und wir sehr gerne abgeben würden. Wenn ihr in gynäkologischer Behandlung seid, wenn ihr in gynäkologischen Praxen seid, pocht darauf, gebt das den Leuten mit, dass es nicht nur Frauen sind, die in diese Praxen kommen, dass es nicht nur Frauen sind, die Schwangerschaftsabbrüche brauchen, dass es nicht nur Frauen sind, die ihre HPV-Untersuchung brauchen und dass diese Räume auch dafür geöffnet werden müssen und auch sichere Behandlungsräume einfach bieten müssen. Ja. So. Genauso wie auch, das ist dann eher wieder so eine medizinrechtliche Sache, glaube ich. Offiziell Apotheken, die Pille danach nur an Frauen im gebärfähigen Alter, ist glaube ich die Formulierung, herausgeben dürfen. Was auch also teilweise auch dazu führt, dass einfach Männer mit Uterus dieses Medikament nicht bekommen. So, oder es erst dann, also erst bekommen, nachdem sie wirklich durch absolut entblößende Maßnahmen irgendwie mitgeteilt haben, ich habe aber einen Uterus, so, ich brauche das. Das ist was, mein Körper hat einen Anspruch auf dieses Medikament.
Gleichzeitig auch so dieser Punkt von sexueller Selbstbestimmung, der immens wichtig ist. Ich habe ja darüber geredet, dass seit 2011 der Sterilisationszwang abgeschafft wurde. Für viele existiert er aber effektiv immer noch, weil beispielsweise das Einfrieren von Eizellen oder Samenzellen extrem teuer ist und von keiner Krankenkasse übernommen wird und deswegen viele Transpersonen, was die eigene biologische Familienplanung angeht, was aber schlicht und ergreifend auch einfach eine Frage von grundlegenden reproduktiven Rechten ist, einfach auch im Regen stehen gelassen werden, weil wir es uns nicht leisten können.
Was Ihnen auch?
Ja, wenn wir vorhin über prekäre Arbeit gesprochen haben, dann würde ich mal gerne zwei Felder noch herausstellen, wo sich, glaube ich, Kämpfe von Transpersonen, Interpersonen, Envy-Personen und eben Cis-Frauen durchaus überschneiden. Das ist einmal Gastro irgendwie, wo ich schon glaube, klar, da gibt es nicht nur keine Tarifverträge, sondern da sind wir, glaube ich, ähnlichen Gewaltverhältnissen auch unterworfen. Gerade mir sind ganz viele, so viele nicht, aber mir sind einige Frauen wie auch Transpersonen bekannt, die da nicht nur auf Hire- und Fire-Ebene arbeiten, sondern wirklich auch regelmäßig Opfer sexueller Übergriffe wurden irgendwie. Das sind beides Kämpfe, in die wir, glaube ich, gemeinsam auch rein müssen.
Du meinst Arbeit in der Gastronomie?
Ja. Und ein noch größeres Feld ist da definitiv Sexarbeit irgendwie, wo, glaube ich, wir auch gemeinsam aufpassen müssen, dass wir da genau hingucken, was da passiert an Gewaltverhältnissen, an Abhängigkeiten, an natürlich auch Profiten, die da in fragwürdige Richtungen gehen. Aber wo wir auch mal die Frage gemeinsam aufwerfen könnten, was richten wir eigentlich mit dieser, ich finde, absurden Forderung nach Sexkaufverboten ein, an die in meinen Augen nur darauf abzielt, irgendwie Personen, die in dem Bereich arbeiten, noch schlechter zu stellen, noch unsicherer zu machen und noch mehr Gefahren auszusetzen, indem sie quasi in die Illegalität geschoben werden. Da finde ich, sollten wir zu einer gemeinsamen Diskussion kommen. Über kurz oder lang sicherlich nicht mehr heute Abend, aber
ich glaube
bei Wohnen sollten wir gleich auch noch mal ein bisschen einhaken, aber jetzt mache ich erstmal einen Punkt.
Weil wir gerade so ein bisschen bei Anknüpfungspunkten sind.
Ja.
Ich glaube, so ein weiterer Anknüpfungspunkt, der sich, glaube ich, anbietet, ist, weil gerade Feminizide einfach ein super wichtiges Thema sind, zu Recht ein super wichtiges Thema sind. Es ist einfach so, dass Morde an Transfrauen massiv zunehmen, vor allem an schwarzen Transfrauen massiv zunehmen. Und wir haben irgendwie eine Bewegung, in der es scheinbar immer mehr rechtliche Gleichstellung gibt. Auf der anderen Seite ist eine, also in den USA gibt es Zahlen, das ist immer wieder furchtbar, dass es für den europäischen Raum super wenig Zahlen gibt. Das ist auch so ein Problem. Diese Gewalt wird nicht dokumentiert im europäischen Raum. Aber wenn wir uns den US-amerikanischen Raum anschauen, dann sehen wir einfach, dass Gewalt gegen schwarze Transfrauen einfach extrem ist, nie so massiv war, wie sie aktuell ist. Und das ist halt auch eine Frage, ne, wo, wie können wir uns das erklären, wie können wir da gemeinsam handeln und wie können wir einfach klar machen, nee, diese Frage von Femiziden ist ganz stark verbunden, auch mit einer Frage von Sicherheit für Transpersonen.
Zum Thema auch deutsche Kriminalstatistiken, es ist so schon schwer genug, beispielsweise rassistische Tathintergründe geltend zu machen beim Anzeigen von Verbrechen. Wenn es dann beispielsweise noch zu einer Intersektion mit Transfeindlichkeit kommt, allein schon erstmal Transfeindlichkeit dann auch noch anerkennen zu lassen als Tathintergrund, das wird mitunter eben beispielsweise gar nicht mal differenziert von Homofeindlichkeit und Mensch landet dann tatsächlich einfach in der falschen Statistik, was für unsere Handlungsmöglichkeiten schwierig ist. Teilweise eben auch einfach die Intersektion von Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit und Rassismus. Sind die deutschen Kriminalstatistiken einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt und die meisten Beamtinnen und die meisten Stellen, an denen Mensch anzeigen kann, halt tatsächlich überhaupt nicht sensibilisiert und auch da muss sich einfach massiv was ändern, denn leider leben wir in der Realität, auch wenn ich das gerne abstreiten würde, in der wir einfach auf Kriminalstatistiken, also auf polizeiliche Arbeit angewiesen sind, um erstmal an der Sicherheitslage etwas zu ändern. Wie genau diese Sicherheitsarbeit aussehen muss, da ließe sich jetzt beispielsweise auch über alternative Modelle wie Community Accountability reden, klar, aber so ist gerade auch erstmal die Lage, was die deutschen Kriminalstatistiken angeht. Du hast dich gemeldet.
Ja, ich hatte eine Frage, ihr redet jetzt viel von englischsprachigen Quellen, wenn es hier im Studium geht und so. Gibt es da auch, also kennt ihr immer die Möglichkeiten oder Quellen, die auf diese Studie zurückgreifen, dann eben im deutschsprachigen Raum? Oder ist das irgendwie sehr, ist das so, also das habe ich ja auch schon bemerkt, dass es im deutschsprachigen Raum sehr mau aussieht.
Also die Quelle zu den Morden ist tatsächlich von Transgender Europe, das ist halt eine globale Auswertung, irgendwie dementsprechend nein, leider nicht.
Von euch studieren ja auch bestimmt einige, wenn auch nicht alle, schreibt gerne Bachelorarbeiten zu diesen Themen. Helft uns einfach diese Sachen zu dokumentieren, helft uns sogenannte wissenschaftliche Quellen anzufertigen. So, auch wenn es momentan vielleicht mit Sekundärliteratur noch nicht so einfach ist, helft uns, die zu schaffen. Wir brauchen das, auf kurz oder lang. So.
Also die Datenlage ist super dünn, wenn wir uns Fälle Fragen von Diskriminierung in der Arbeitswelt ansehen. Diskriminierung ist meiner Ansicht nach ein unzureichender Begriff, weil man nicht fassen kann, was da im Laufe einer Erwerbsbiografie überhaupt passiert. Aber die Quellenlage ist super dünn, die Datenlagen sind alt, es sind, wie du schon gesagt hast, es sind oft keine offiziellen Zahlen und so weiter und so fort. Und das macht es unglaublich schwer, politische Kämpfe auch auf einer parlamentarischen Ebene zu führen, weil es einfach, es gibt kein Wissen, auf das du zugreifen kannst. Und das ist einfach ein riesengroßes Problem. Und dann liegt es auch an der Bewegung, finde ich, Wissen zu produzieren einfach. Aber das kann natürlich nicht wieder zurückfallen auf Transleute die ganze Zeit, weil
Das Wissen, das eigene Erfahrungswissen, das Wissen durch Austausch, das Wissen durch Foren, das Wissen durch einfach in der Community gesammelte Wissen ist da, aber das hält halt nicht stand, weil es dann beispielsweise bei offiziell lediglich ca. 100.000 Transpersonen in Deutschland, diese Zahl ist meines Erachtens nach deutlich untertrieben, auch einfach weil sehr, sehr viele nicht-binäre Personen in diesen Statistiken und Zählungen gar nicht aufkommen oder auftauchen. Im Verhältnis kleinen Gruppen wird es dann immer als Randerscheinung, als unwichtig, als numerisch nicht gewichtig abgetan. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Problem, wenn es darum geht, einfach ein Verhandlungsgewicht in die Waagschale zu werfen. Also einer der Punkte, an denen ich neulich geschluckt habe, war eine Unterhaltung mit einer Person aus dem Kontext deutscher AIDS-Hilfe. Ich weiß jetzt nicht genau, welche lokale Stelle es genau war. Von der Person aus hieß es dann, naja, es betrifft halt vor allem schwule Cis-Männer. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, das stimmt halt tatsächlich einfach nicht, weil AIDS können halt tatsächlich einfach alle Personen bekommen, die mit AIDS ansteckbar sind, und das sind alle Personen. Und das Risiko von Transpersonen der HIV-Infektion ist wesentlich höher derzeit als das von schwulen Cis-Männern.
Aber ist momentan tatsächlich in Europa die also Demografie mit dem höchsten HIV-Risiko. Sind trans Männer und Frauen, also so wurde eben die Zahl in dieser Statistik zusammengesetzt. Das heißt, da sind auch nicht alle trans Menschen natürlich mit drin, aber ja, ich hatte dich unterbrochen.
Da ist auch wieder ein Link zu der total schwierigen und mega fehlerhaften Medizin und auch Therapie und Psychologie-Ausbildung, weil dort auch so wirklich auch genau das gelehrt wird. Also ich habe Dinge gehört wie, es ist ein Risikofaktor Homosexualität, das wird halt einfach so gesagt und es wird so beigebracht. Und auch zum Beispiel in der psychologischen Forschung, die sich vor allem aus Psychologiestudierenden rekrutiert, weil die werden immer für die ganze Untersuchung benutzt, weil die müssen Stunden sammeln. Gibt es auch eigentlich meistens die Option, du kannst hinschreiben, ob du das musst, dein Geschlecht angeben, und das ist halt männlich oder weiblich in 95% der Fälle. Und also so kleine Sachen, wenn man die eigentlich schon braucht, das haben wir ja eigentlich schon geschafft. Auch da so ein kleiner Appell an die Leute, die vielleicht Psychologie studieren oder Medizin, geht da an eure ProfessorInnen ran und sagt so, hey, das ist nicht repräsentativ.
Auch nicht nur da, also so, ich stehe gerade vor dem, finde ich irgendwie doch auch ganz witzigen Problem, dass ich meine Steuererklärung nicht machen kann, weil ich im Elster, also in diesem Programm, nicht auf die nächste Seite weiter kann, ohne Mann oder Frau anzuklicken. Also es ist, was, das habe ich noch auf meiner To-Do-Liste, da dann persönlich zum Finanzamt zu gehen und zu sagen, hallo, kann ich das bitte als Papier haben, damit ich das schön per Hand ausfüllen kann und dann eben kein Kreuzchen setzen. Wobei ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass, weil mein Namensänderungsantrag noch nicht durch ist und an meinem Geburtsnamen ein Geschlecht abgelesen werden kann, fälschlicherweise, die mir dann einfach nachträglich da das Kreuzchen hinmachen, weil sie denken, ich hätte es vergessen oder so. Kann passieren. Aber so, ne, ich war auch davon sehr überrascht, weil ich mir dachte, okay, wenn es da jetzt schon vom Bundesverfassungsgericht irgendwie einen Beschluss gab, wenn es jetzt in meinem Ausweis auch schon eine Option gab, da ein anderes Kreuz zu setzen, hätte ich eigentlich schon damit gerechnet, dass das dann auch bei allen staatlichen, war sehr naiv, aber dass das dann auch bei allen staatlichen Formularen auch, wenn die das nächste Mal überarbeitet und neu gedruckt werden, auch direkt geändert wird, aber ist nicht der Fall. Und das ist also so, jedes, egal welches Formular ihr ausfüllt, selbst wenn ihr irgendwo eine Zufriedenheitsumfrage macht oder euch eine neue E-Mail-Adresse erstellt, keine Ahnung, egal was es ist, wenn ihr nur Mann und Frau als Option seht und gerade eine Minute Zeit habt, schreibt halt auch mal eine E-Mail hin. Sprecht die Person an, die euch das Formular in die Hand gibt, so wenn ihr irgendwie für Amnesty International spenden sollt. Sagt da was. Jedes Café, in dem ihr auf Toilette geht und es gibt nur eine Männer- und eine Frauentoilette, sagt doch, wie gesagt, wenn ihr Kapazitäten habt, beim Rausgehen so, hey, ich habe da gemerkt, euch fehlt die dritte, macht das doch mal. So, das würde mir das Leben so unheimlich viel leichter machen, wenn ich nicht immer die einzige Person wäre, die das macht. So, abgesehen davon, dass ich, wenn ich dann halt das Antwort bekomme, aber es gibt doch nur zwei Geschlechter, dass das mich persönlich einfach ganz anders betrifft, als es halt cisgeschlechtliche Menschen betrifft.
Und so eine ganz, 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 ganz kurze Ergänzung, weil wir dann sehr, sehr schnell nochmal das Thema wechseln müssen, bevor wir uns darauf festfahren. Das Ding ist ja, seit Ende letzten Jahres sind alle Stellen dazu verpflichtet, divers oder halt durchgestrichenen Geschlechtseintrag anzugeben, weil wir, also bis Ende letzten Jahres habe ich beispielsweise oder hast du beispielsweise einfach rechtlich noch nicht existiert, weil kein drittes Geschlecht anerkannt war, aber mittlerweile müssen sie das halt auch einfach tun. Sie kommen nicht drum herum. Sie würden gegen die Gesetzgebung verstoßen und es wäre eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, wenn sie es nicht tun. Das heißt, wenn ihr eine Beschwerdemail schreibt, die müssen eigentlich darauf reagieren. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Und gleichzeitig mache ich mich strafbar, wenn ich jetzt das falsche Geschlecht ankreuze. Mhm. So, also das ist, rechtlich gesehen, ist das eine Straftat. Aber wie gesagt, Steuererklärung kann ich nicht machen.
Das ist nochmal zu einem letzten Block sozusagen überleiten, nämlich der Frage der Solidarität und was wir eigentlich tun können, um sozusagen auch feministische Bewegungen zu verändern. Und ich denke, wir sind an einem Punkt, wo es wirklich ernst ist. Also ich meine, wir haben irgendwie, ihr habt das alle, kriegt das alle mit sozusagen, die Entwicklung der Klimakrise, die Verhältnisse werden sich auch global verschärfen. Da werden vor allen Dingen Menschen im, oder sind schon jetzt Menschen im globalen Süden eben als erste von betroffen. Da sind Menschen von betroffen, die fliehen werden wegen den Auswirkungen der Klimakrise, die auch jetzt schon fliehen wegen den Auswirkungen der Klimakrise. Wir haben Angriffe von rechten und autoritären Kräften auf feministische Errungenschaften, auf Errungenschaften von antirassistischen Kämpfen, auch von queeren Kämpfen. Und wir haben eine feministische Bewegung, die wieder stärker wird, aber die offensichtlich noch nicht wirklich in der Lage ist, diese ganzen verschiedenen Verhältnisse wirklich sozusagen zusammenzubringen und da eine radikale Perspektive sozusagen gemeinsam voranzubringen. Und ja, da würde ich sozusagen auch jetzt schon aufhören. Ich würde eigentlich gerne noch, dass wir dann vielleicht auch alle mal ein Stück zurücktreten, jetzt glaube ich, irgendwie an dem Punkt, um unser Konzept auch umzusetzen, dass wir einfach überlegen, ja, wie können wir feministische Räume verändern und an welchen Punkten können wir eigentlich auch Kämpfe zusammenbringen.
Genau, also wer Fragen stellen möchte, wer Impulse reinbringen möchte, ihr könnt euch gerne mit uns nach vorne setzen. Wenn ihr euch nicht vor alle setzen wollt, könnt ihr auch gerne euch von hinten melden und von dort was sagen. Aber das ist jetzt quasi der Raum für Interaktion.
Vielleicht kennt ihr ja feministische Räume, linke Räume, queere Räume, wo ich das Gefühl habe, da sind coole Praktiken und coole Bewegungen. Vielleicht kennt ihr lokale Geschichten, wo ihr sagt, das ist mega cool, oder Sachen aus dem internationalen Raum, wo ich das Gefühl habe, da können wir von lernen und das sind Dinge, von denen wir ausgehen können. Also es ist ja nicht nur so, dass wir hier fünf hier auf dem Podium die Weisheit in den Löffeln gefressen haben.
Sonst würde ich diese betretene Pause vielleicht auch einfach kurz nutzen, um auf das hinzuhängen, was euch beim Reinkommen vielleicht verwirrt, hinzuweisen, was euch beim Reinkommen vielleicht verwirrt hat, und zwar das Plakat, was an dieser Stellwand hängt. Und zwar habe ich eine Dokumentarfilmidee, die ich gerne irgendwann mal umsetzen möchte, wo es um ein ganz anderes Narrativ des Transgeschlechtlichseins oder nicht-cis-geschlechtlichseins geht. Und zwar um Joy, um die Freude, um auch das Lustvolle und die schönen Dinge irgendwie am Transsein, weil das einfach was ist, was mir viel zu kurz kommt. Und ich finde es super schön, dass ich Trans bin. Ich bin so froh, dass ich diese Entdeckung gemacht habe, dass ich auch immer mehr Wörter irgendwie dafür finde und lerne und so mir selber Pronomen für mich auswählen, die sich gut anfühlen. Und genau, da die Einladung an alle nicht-cis-geschlechtlichen Menschen in diesem Raum. Ihr könnt da sehr gerne, bevor ihr den Raum verlasst, auch noch Sachen draufschreiben, die irgendwie ihr schön findet. Und ja, auch, ich weiß nicht, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die nicht cis sind, vielleicht ist das auch mal ein schönes Thema, um einfach drüber zu reden, weil so, the struggle is real. the struggle is real, aber so, es ist ja, für mich auch einfach super wichtig, Räume zu haben, in denen ich über die positiven Dinge sprechen kann. Und solltet ihr irgendwelche, ganz zufällig, irgendwelche FilmemacherInnen kennen, die selbst nicht cisgeschlechtlich sind, verknüpft mich gerne mit denen. Ich weiß nämlich nicht, so wie ich Kameras bediene. So, ich habe so ein Konzept, aber Rest fehlt mir noch.
Ja. Ja, haben wir so ein bisschen die Frage gestellt. Ne? Also, um an euch zurückzukommen, was ist die Frage, wie könnte... Also, voll cool! genau, aber die Frage ist ein bisschen nur, was sind Schritte, die wir gehen können? Ganz praktische Schritte, um einen intersektionalen Feminismus zu machen, der auch transinklusiv ist und transfeministisch ist. Und ich glaube, um jetzt einfach mal so einen Vorschlag in den Raum zu droppen, ich glaube, ein großes Problem ist letztendlich diese Frage, dass wir immer stärker auch eine Kommerzialisierung von feministischen Kontexten sehen. Also wir sehen, oder von queeren Kontexten sehen. Also es gibt, wir sehen immer mehr, also ich würde sagen, in Wien ist es ganz stark eine Bewegung gerade, dass wir sehen, dass queere Orte immer teurer werden. Es gibt immer weniger non-kommerzielle queere Orte. Und das Problem ist einfach nur, wenn wir gesehen haben, dass Transbiografien durch geringes Einkommen, durch Erwerbslosigkeit und so weiter strukturiert sind, dann ist es immer schwerer für Transleute an diesen Räumen teilzuhaben. So, wenn der Tee 3,50, wenn der Chai Latte 3,50 kostet und es außer Chai Latte nicht so viel anderes gibt in dieser queeren Bar, so, dann hält es gewisse Leute raus und dann hält es auch Transleute raus und es hält Leute auf Color raus. Und das ist und in so einer Frage von, wer hat eigentlich Zugang zu Räumen, an denen wir uns austauschen, an denen letztendlich auch eine Form von Politik und Solidarität und Networking stattfindet, diese Frage ist halt auch total wichtig.
Ja, das hat natürlich auch was mit Konsumverhalten versus Selbstaktivität zu tun. Es ist ein Riesenunterschied, ob du eine queere Kultur oder auch eine feministische Kultur nur ausrichtest auf irgendwie teure Konsumschuppen, Latte Macchiato und so weiter. Oder ob man, was es durchaus mancherorts ja auch gibt, selbstbestimmt irgendwie Kollektive hat, die gemeinsam Partys organisieren, die versucht irgendwie unkonventionelle Räume zu schaffen, auch für kulturelle Veranstaltungen, sei es Filmfestivals, die gemeinsam organisiert werden oder so. Mein Appell an alle, die hier so sitzen, wäre ja einfach wirklich in den Städten, wo wir leben, auch mal zu gucken, was da möglich ist und vielleicht gemeinsam Ansätze, die es schon gibt, weiterzuentwickeln. Aber das mal auch nur als Einführung.
Ja.
Genau, ich habe eben, also ich habe das ja eben schon gesagt, das Thema gab es schon, so körperliche Selbstbestimmung und reproduktive Rechte. Ich habe mich, also ich würde sagen, ich bin da so feministisch auch viel mit beschäftigt und das hat ja auch gerade so voll die Welle, aber wird halt total cis-geschlechtlich gedacht, auch von mir oft, wie ich das dann immer wieder merke und habe irgendwie mich jetzt gerade gefragt, also das ist wahrscheinlich, die Frage ist zu groß für die Zeit, die wir noch haben, aber gibt es schon Veranstaltungsformate und Aktionsformate, die ihr kennt, die das zusammendenken, also die auch körperliche Selbstbestimmung eben nicht nur cisgeschlechtlich denken und die den Protest, den es gerade so gibt, also jetzt zum Beispiel nächste Samstag ist Marsch für das Leben, es gibt Gegenveranstaltungen, aber die sind auch immer sehr auf dieses sehr cisgeschlechtliche ausgerichtet. Was kann da irgendwie noch passieren, auch aus einer Ally-Perspektive, damit das irgendwie nicht so ist?
Also bei uns beispielsweise in Hildesheim am 8. März gab es eine 8. März-Demo, die als F-Sternchen-Streik angekündigt wurde, um es einfach, also das war der Kompromiss, den wir als Ziel gefunden haben. Mir wäre persönlich richtig gerne Flint-Streik gewesen, aber es wurde dann der F-Streik, aber wir haben in der Ankündigung explizit darauf hingewiesen, dass es ein Flint-Streik ist, also indem es um Female, Lesbian, Intersex, Non-Binary, Trans geht. Und wenn ihr in euren Kontexten beispielsweise im Organisieren, im Planen etc. eine Frauenbewegung, einen Frauenstreik, whatever vor euch habt, macht es nicht von uns abhängig, sondern macht vielleicht auch selbst schon den Mund auf, bevor es zu spät ist, bevor sich dann irgendwie, also geht quasi den ersten Schritt und schaut, auch wenn ihr beispielsweise nur eine cis-weibliche Gruppe seid, nur cis-weibliche Menschen da sind, weil beispielsweise einfach keine andere Perspektive vorhanden ist, ja, auch das kommt halt einfach vor, schaut trotzdem, dass ihr es zumindest mit sichtbar macht, so das wäre jetzt tatsächlich einfach voll nett.
Also für mich sind da auch einfach, also von jeglichen feministischen Veranstaltungen, die Formulierungen extrem wichtig. Anhand der Formulierungen, anhand wie Sachen geschrieben sind, formuliert sind, mache ich fest, ob ich mich dahin traue als trans-nicht-binäre Person oder nicht. So, weil wenn das eine, also auch sehr viele Sachen, die jetzt hier auf der Veranstaltung im Programm standen, weil ich so, pff, klingt interessant, ist aber nur für Frauen, ich habe keinen Bock dahin zu gehen und mir dann notfalls irgendwie noch meinen Raum nehmen zu müssen, zum Beispiel bei diesem Chor. So, ich wäre voll gerne hin, aber ich hatte keine Lust, dann potenziell eben diese Auseinandersetzung, ob ich da denn jetzt als Person, die sich nicht als Frau identifiziert, auch mitmachen darf oder nicht, zu führen.
Ich glaube, so Veranstaltungen organisieren geht schon auch. Also wir hatten vor einem Jahr Trans-Elternschaft und Trans-Personen. Ich weiß nicht, wer ihn gehalten hat, aber im Prinzip kann ich das auch finden, aber ich glaube, es ist auch nicht so schwer zu finden. Aber viele Menschen machen ja Vorträge, Workshops und Veranstaltungen in Räumen oder auf was auch immer wo. Und halt.
Ich glaube, was woran Trans-Leute sehr gut sind, ist Bildungsveranstaltungen organisieren. Ja.
Ich
habe das Gefühl, dass es irgendwie ein Business, was auf jeden Fall viel angeboten wird.
Es ist ja tatsächlich auch einfach wahnsinnig notwendig, also auch so ein bisschen der schaut in die eigene Community. So klar können wir irgendwie die Antidiskriminierungs- und Aufklärungsarbeit leisten, aber
wenn ihr uns dafür bezahlt.
Wenn ihr uns dafür bezahlt, aber auch der schaut in die eigene Community, wenn ihr auf diesem Weg seid, Wir brauchen beispielsweise aus der Innenperspektive ÄrztInnen, IntegrationslotsInnen, wir brauchen TherapeutInnen, wir brauchen StandesämterInnen und so weiter und so fort. Wir brauchen all die wichtigen Berufe, all die wichtigen Sparten auf dem Berufsmarkt. Brauchen wir einfach mehr Queerness, mehr Trans, mehr Non-Binary, mehr Intersex-Personen. Das heißt, wenn ihr einen Fuß in der Tür habt in die entsprechenden Berufe, wir sind mit einem ganz, ganz großen Wenn verbunden, denn über die Arbeitsmarktlage haben wir auch schon gesprochen, so, es ist unglaublich wichtig. Und wenn ihr die Energie habt, das halt tatsächlich auch kenntlich zu machen und das in die eigene Community zurückzumelden, macht es, denn ich glaube, das sind ganz viele Menschen, die dann auf so eine Person warten.
Oder auch nicht erst im Beruf, sondern auch gerne in der Ausbildung. So die Trans-Menschen, die nicht-binäre Menschen, die nicht-cis-geschlechtlichen Menschen, die mit euch studieren, haben einfach einen anderen Struggle als ihr und können auch eine andere Art von Support gebrauchen. So, also es ist nicht nur, ich meine, ne, wenn ich als Trans-Person jetzt Medizin studiere und in einer super transphoben Vorlesung sitze oder mit Menschen zusammensitze, die halt nicht irgendwie das an Bildung bekommen, was sie brauchen würden, um eventuell nicht mehr transphob zu sein oder weniger transphob zu sein, das ist einfach eine ganz andere Anstrengung. Und da kann ich Community Support unheimlich gut gebrauchen. So, also ne, egal, und auch egal, ob das ein Medizinstudium ist oder ob das eine Ausbildung in der Care-Arbeit ist, ob das eine Ausbildung in, also egal welche Ausbildung, egal welches Studium, auch da könnt ihr Menschen einfach supporten, dass es ihnen gut genug geht, dass sie diese Ausbildung überhaupt erst abschließen können, um dann hoffentlich irgendwo ein nicht so transfeindliches Arbeitsumfeld zu finden.
Also das klingt gerade alles nach furchtbar kleinen Schritten und furchtbar reformistischer Politik, ne? Aber ich glaube, der Punkt ist einfach, dass es ganz akut die Lebensrealität von Leuten erstens zum Positiven verändert und zweitens, ich glaube, ein ganz wichtiger Slogan der feministischen Bewegung war eben zu sagen, das Private ist politisch, so wir müssen unsere Kämpfe von unserem Leben erstmal führen, wir müssen handlungsfähig werden und ich glaube, es ist einfach wichtig anzuerkennen quasi, dass es erstmal darum geht, auch Leute handlungsfähig zu bekommen und diese kleinen permanenten Hürden, die deinen Alltag einfach anstrengend machen, abzubauen.
Ich wollte noch sagen, dass ich es wichtig finde, im Moment werden viele Diskussionen geführt, die Leute wieder gegeneinander stellen. Also was weiß ich, irgendwie Klassenpolitik gegen Identitätspolitik, queere Perspektiven gegen cis-feministische Perspektiven. Es gibt Bücher, die sich sozusagen irgendwie auf einen materialistischen Feminismus beziehen, der sozusagen explizit nicht queer sein soll. Es gibt irgendwie Auseinandersetzungen, die, finde ich, total berechtigt sind oder total wichtig sind, um lesbische Sichtbarkeit, die tatsächlich zurückgegangen ist, auch in den letzten, weiß nicht in welcher Zeit, aber sozusagen in der letzten Zeit. Und gleichzeitig wird das wiederum dann auch nicht immer, aber zum Teil dann leider gegen die Öffnung von Räumen in Bezug auf Transmenschen diskutiert. Es gibt irgendwie Veränderungen um die Frage, inwiefern sind intergeschlechtliche Menschen eigentlich sichtbar und willkommen und haben einen guten Space sozusagen in Räumen. Und das wird dann auch wieder streitig gemacht. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass wir irgendwie in einer Zeit, die wirklich nicht gemütlich ist und die nicht gemütlicher werden wird, wirklich einfach zusammenhalten und von der ersten Person ausgehen. Also es hilft ja auch nicht, abstrakte Appelle ans Zusammenhalten zu machen, sondern zu schauen, wie die Menschen, wie wir eigentlich jeweils leben, was wir mitbringen an Bedürfnissen und an Problemen und dann wirklich einfach zusammenzuhalten. Also ich finde wirklich, die destruktiven Auseinandersetzungen, die es insbesondere in queeren und in feministischen Zusammenhängen derzeit und in den letzten Jahren gibt, sind das Gegenteil von Solidarität und führen dazu, uns zu schwächen.
An der Stelle auch klar, kleine, einzelne, situative, individuelle Veränderungen und Verbesserungen sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir stehen vor systemischen Problemen und systemische Probleme bedürfen systemischer Lösungen. Aber eine situative, einzelne, individuelle Verbesserung setzt häufig Energien frei, die dafür notwendig sind, Kämpfe auf das nächsthöhere Level zu heben. Und das kann mitunter einfach wahnsinnig hilfreich sein.
Und ich glaube, dasselbe gilt jetzt, weil ich immer wieder so die Erwerbsarbeit stark gemacht. Es geht nicht darum, ich glaube, unsere Perspektive ist alle nicht, Trans-Leute sollen irgendwie decent 40-Stunden-Jobs haben will, sondern ich glaube, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist irgendwie zu sagen, Kapitalismus ist ein System, was ganz stark Differenzen aufbaut. Kapitalismus profitiert maximal davon, dass es permanent Differenzen produziert, Leute zu spezifischen Arbeiten zuführt und Geschlechterhierarchisierung produziert, und Trans ist halt auch eine dieser Geschlechterhierarchisierungen so, und Kapitalismus ist halt auch ein Ding. Also Kapitalismus zu überwinden, das ist, glaube ich, einfach auch ein Teil von der Trans-Agenda, würde ich sagen.
Der Hauptwiderspruch deckt sich da extrem mit. Also wenn ein Kapitalismus ohne dass Rassismus, Ableismus, Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit, Misogynie etc. abgeschafft sind, kann nicht funktionieren, dass wir nur den Kapitalismus abschaffen. Das sind alles elementare Bestandteile eines funktionierenden Klassenkampfs. Und so, ich sage auch immer, wenn mir dann vorgeworfen wird, ja, aber was ist denn mit der Klassenperspektive, was ist denn mit der antiklassistischen Arbeit, was ist denn mit der antikapitalistischen Arbeit, sage ich, ne, erstens, nur weil ich trans bin, heißt es nicht, dass ich nicht auch als Arbeiterin oder in irgendeinem Beschäftigungsverhältnis unterwegs sein möchte, muss, weil ich überleben muss und eventuell auch nicht kann, und gleichzeitig, nur weil ich in ein Beschäftigungsverhältnis eintrete, nur weil ich Arbeit verrichte, höre ich nicht auf, trans zu sein. Auch da finden Intersektionen statt.
Okay, das ist ein gutes Schlusswort. Danke, dass ihr da seid.
Danke, dass ihr da seid.
Das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode des Trans Ginger Tea Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Ginger Tea Podcast außerhalb von Hildesheim, außerhalb meiner vier Wände, außerhalb des gewohnten Settings. Auch wenn die Aufnahmequalität nicht Hashtag Studioqualität war, ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Ich fand das Festival jedenfalls sehr bereichernd, sehr motivierend und eine großartige Erfahrung. Bevor ich euch entlasse und in die Musik übergehe, erstmal noch wieder das klassische Spiel der Ankündigungen. Ein anderer Termin, den ich jetzt schon verraten kann, ist der 22. November. Da werde ich in Bremen sein. Ort und Zeit und so habe ich gerade nicht mehr auf den Ketten, aber folgt mir einfach auf Instagram oder auf Facebook und dann werdet ihr davon höchstwahrscheinlich frühestmöglich mitbekommen. Und damit habe ich mir einen wahnsinnig großartigen Bogen und Übergang gebaut, um in die andere Werbesektion überzugehen. Links, Follows, Likes und so weiter und so fort. Ihr findet mich in den sozialen Medien. Auf Instagram unter @mineundclaudia. Ihr findet mich auf Facebook unter, normalerweise verrate ich das nicht und schneide es immer so, dass es ganz flüssig klingt, als ob ich die Links im Kopf habe. Die Wahrheit ist, ich drehe mich jetzt fix zu meinem Laptop um, tippe das dort ein, schaue mir den Link ab, versuche ihn mir zu merken, drehe mich dann wieder zum Mikrofon um und sage euch dann, wo ihr mich auf Facebook findet. The Magic of Editing. Hashtag Studioqualität. Ich drehe mich fix zum Laptop um. Ihr findet mich auf facebook.com/undclaudia zusammengeschrieben. Ihr findet mich außerdem auf soundcloud.com/und_Claudia. Lasst da gerne, wenn ihr das mögt, ein Gefällt mir oder ein Follow da. Oder klickt euch mal durch, um festzustellen, ob ihr es überhaupt mögt. Ihr habt auch auf der Soundcloud-Seite rechts diesen tollen, dieses tolle Feld, in dem ich immer eintrage, was denn meine anstehenden nächsten Auftritte sind als DJ und Musikerin. Und also wenn ihr daran interessiert seid, wenn ich daran denke, ist das immer aktuell. Wenn ich nicht daran denke, dann ist das nicht aktuell. Aber die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihr darüber auch seht, wo ich wann bin, wenn ihr darauf Böcke habt, mal ein bisschen elektronische Transmusik zu hören. Genau, bei sonstigen Fragen, Anmerkungen, Kritik, Ideen, sonst was, irgendwelches Feedback, schreibt mir gerne eine Mail an transgingerpod@gmx.de. Ich freue mich auf eure Mails und ich lese sie auch tatsächlich. Also auch diejenigen, deren Mails beispielsweise noch nicht innerhalb des Podcasts eingebunden wurden oder deren Themen und Ideenvorschläge noch nicht involviert wurden in meine bisherigen Episoden. Ich habe sie gelesen und ich habe sie auf den Ketten. Das sind tatsächlich wahnsinnig wichtige und tolle Dinge, die ihr mir schreibt, über die ich mich sehr freue. Und zu ihrer jeweiligen Zeit werde ich mich auch diesen Themenvorschlägen mit Sicherheit annehmen. Denkt nicht, dass mir das egal ist. Ich sage das nicht nur umsonst, um Fanpost zu bekommen, sondern ich freue mich tatsächlich hart über die Mails und ich freue mich über das Feedback und konstruktive Vorschläge. Genau, schreibt mir gerne eine Mail, wenn ihr das möchtet. Und wenn ihr mögt, was ihr hört und mich unterstützen wollt und einen kleinen Obolus dalassen wollt, dann spendet mir gerne auf paypal.me/mineundclaudia. Da könnt ihr gerne eine Spende dalassen. Ein Euro ist schon völlig in Ordnung. Stürzt euch nicht in Unkosten. Es ist, wie gesagt, eine Spende, ein freiwilliger Beitrag, der mir dabei hilft, die Kosten, die durch das Hosting des Podcasts entstehen, zu tragen. Genau, ich freue mich, wenn ihr Böcke habt, mich zu unterstützen, aber es ist kein Zwang, es ist eine Spende. Genug Werbung. Jetzt kommt Fremdwerbung. Die Musik am Ende der heutigen Episode stammt von Thea. Ich glaube, so spricht eins Thea auf Französisch aus. Stellt euch einfach den Namen Thea mit einem Akzent in die aufsteigende Richtung über dem E vor. So wie das FranzösInnen aussprechen würden. Thea von It's Thea Music ist eine Singer-Songwriterin aus Marseille und sie hat mir ihr Album Voices zukommen lassen, in dem jeder einzelne Sound aus ihrer Stimme gesampelt ist. Also vergleichbar mit meiner Musikperformance Sampling Identity, in der jeder einzelne Sound mit meinem Körper und meiner Stimme erzeugt ist. Deswegen fand ich das ganz nice und es hat mich ein bisschen daran erinnert. Falls ihr euch wundert, was Sampling Identity ist, weil ihr erst später zum Podcast dazu gekommen seid und die Folge noch nicht gehört habt, in der ich darüber spreche, falls ich das jemals getan habe, weiß ich gerade gar nicht. Die Musik, die ihr nach dem Intro und vor dem Outro hört, ist ein Part aus Sampling Identity. Es ist der Part Euphorie, in der es ganz viel tatsächlich einfach um meine eigenen Trans-Erfahrungen geht, die ich in Musik versucht habe zu gießen. Es ist eine Live-Musik-Performance. Wenn ihr Bock darauf habt, bucht mich. Ihr habt meine E-Mail-Adresse. Zwinker, zwinker. Aber ich bin im Fremdwerbeblock. Mann, Mine. Also, jetzt kommt Thea mit dem Song We Survived von dem Release Voices. Viel Spaß mit Thea. Wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bleibt sicher. Eure Mine. Ciao. Restless, looking down upon the many city lights. Timeless, the moon seemed too warm to be leaving us. We thought we were stronger than any danger facing us. Mindless, pretending to be criminals for only a night. All of the friends and promises that we'd make, oh, they were fake. They were all lies as we matured.
all the people promising a better time. Better time. Priceless. We didn't seem to care about the cash we had. Cash we had. Constant search to be further than any normal state. Lifeless. Coming back from poisoning our foolish minds. All the friends and promises that we'd make, oh, they were fake. They were all lies as we matured. When we were young, ooh. When we were young. Against our parents' advice, searching for a fight. How did we